die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Uhr. Alle, die jetzt keine Wahl verfolgen, sind jetzt hier. Herzlich willkommen. Carsten, wenn du willst, kannst du ja mal den Zwischenstand dann mal einbringen, wenn da irgendwas bekannt wird. Hochrechnung oder so, für die es interessiert.
Ja, toll, das wäre so ein Podcast, ja.
Ansonsten, traurige Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Chuck Norris ist tot.
Was? Bestimmt nur ein Fake.
Ja, nee. Ich glaube, der ist Montag wieder am Start, oder?
Nee, der Tod ist Chuck Norris.
Genau, Chuck Norris hat den Tod getötet. So, ihr habt schon im Hintergrund mitbekommen, Bobo ist wieder mit am Start. Herzlich willkommen, grüß dich, wie geht's dir?
Wie soll ich sagen? Gut, sagen wir einfach mal gut. Es geht ja noch weiter.
Und wieder mit dabei ist Carsten, dem geht's nicht ganz so gut. Ja?
Ja, sorry, ich muss mich gerade mal stumm machen, weil meine Husterei losgeht.
Entschuldigung. So, und dass Bobo wieder hier ist, hat einen bestimmten Grund. Ich habe ja bei Instagram gefragt, wie ihr das findet, so mit C-Jugend-Football. Sollte man das anbieten, sollte man das nicht anbieten, sollte man das ligamäßig betreiben? Wo seht ihr Risiken? Und ich habe einen Berg voll Antworten gekriegt und die werden wir dann hier dann auch so ein bisschen mit reinbringen. Und da Carsten und ich viel Meinung haben, aber wenig Ahnung, haben wir uns Bobo reingeholt, der wenig Meinung, aber dafür viel Ahnung hat. Dann gleicht sich das so quasi wieder ein bisschen aus, oder Bobo?
Amen.
So, dass wir über dieses Thema reden, hat ja eine Bewandtnis. Und zwar wurde ja am Verbandstag ja schon moniert. Da haben sich ja Vereinsvertreter gemeldet, die sich darüber so ein bisschen beklagt haben, dass C-Jugend-Football nicht mehr angeboten wird. Aus folgendem Grund, dadurch, dass man die C-Jugend nicht mehr anbietet, fällt halt ein ganzer Jahrgang oder mehrere Jahrgänge weg, die man dann später für U16 und spätere Altersgruppen bräuchte. Und so wird das Anwerben und Anlernen für Football schwieriger. Nun gibt es aber auch so ein paar Punkte, die man beim C-Jugend, gerade Tackle-Football, beachten müsste. Und die wollen wir heute mal besprechen. Dafür haben wir Bobo hier und dann werden wir zwischendurch mal die Kommentare mit reinbringen. Jetzt hatte man ja eine Mitgliederversammlung beim AFC VBB gehabt und dort wurde, glaube ich, auch ein Antrag gestellt, C-Jugend wieder aufzunehmen, also den Ligabetrieb aufzunehmen. Und deswegen kam jetzt diese Frage auf, weil Bobo uns da gerne auch mal aufschlauen möchte und uns dann auch mal so ein paar Hintergrundinfos mitgeben will, die man auf jeden Fall mit bedenken sollte. Ist es so, Bobo?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, dein Podcast hat sogar mit dazu beigetragen. Ich bin dadurch mit Furt Merdanovic, der hier in Berlin und Deutschland sozusagen der Chef ist.
Grüße gehen raus.
Schleier. Ja,
bisschen platt formuliert, ich weiß. Ja. Und grundsätzlich weiß er, dass ich erstmal vom Grundsatz her dagegen war, ja, oder dagegen bin, erstmal stand vor einer Woche, das zu machen. Und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir haben einen Antrag von den Bears vorliegen, dass die halt einen C-Jugendspielbetrieb für 2027 wieder haben wollen. Und der Antrag, der lag mir auch schon vor, weil ich den durch Thorsten Kuhnert, also den Vereinsvorsitzenden der Berlin Bullets, wo ich jetzt als Trainer bin, natürlich auch schon hatte. Und dann habe ich gesagt, okay. Und in dem Gespräch mit Furt kam halt raus, okay, lass uns doch mal einen anderen Ansatz machen. Wenn die Leute den Antrag stellen, platt zu sagen, nee, weil, ist halt eigentlich schwierig. Was müssen wir tun, damit C-Jugend möglich ist? Und ja, was soll ich sagen? Ich habe dann mal ein bisschen Freizeit investiert und das Gehirn eingeschaltet und einfach mal so verrückte Sachen gemacht, wie, weiß ich nicht, wie machen die Amerikaner das? Also wie spielt man Football in Amerika in der Altersklasse? Völlig bescheuerte Ideen. Und ja, habe dann einfach mal rübergeguckt und was soll ich sagen? Also das letzte Mal, als ich da mich mit der Materie befasst habe, ist halt inzwischen fast auch schon wieder 15, 16 Jahre her. Und inzwischen, ja, da hat Döbi in seinem Antrag völlig recht. Ja, sind einige der Sachen, die wir damals vermutet haben, nicht mehr so. Und ein paar andere Sachen, die wir damals noch nicht auf dem Schirm hatten, sind inzwischen so. Die Amerikaner spielen ja auch nicht flächendeckend, aber in der Altersklasse und haben Regeln dazu gemacht und wissenschaftliche Grundlage und Studien, teilweise Kohortenstudien mit mehreren tausend Teilnehmern, um halt Sachen rauszukriegen. Und allerdings auch, ja, nicht nur Varsity, sondern auch Highschool und auch Junior College. Und haben halt rausgekriegt, okay, ZDF, woran liegt's denn? Und haben dann halt wirklich Pläne gemacht, die man auch online abrufen kann. Und was soll man sagen? Es sind passieren verrückte Sachen auf dieser Erde. Ja, ich meine, was willst du von einer Nation erwarten, die einen Typ wie Donald Trump wählt? Die führen in Amerika im Jugendbereich Lizenzen ein. Du kannst eine Lizenz machen, um im Kinderbereich tätig zu werden.
Verrückte Idee.
Und
Krass.
ja, völlig, völlig absurd. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Ja, und haben halt Regeln festgelegt, wie sie so sind, wo wir in gallisch-germanischen Gefilden erstmal mit offenem Mund dastehen und sagen, okay. Ja, und das macht am Ende tatsächlich Sinn, weil es halt, wie soll ich sagen, die die Forschung wieder am lebenden Objekt gemacht haben, die haben halt andere ethische Grundsätze, die probieren dann Sachen halt aus und stellen dann fest, okay. Hat jetzt so und so viel Schäden bei so und so vielen Spielern angerichtet. Wenn wir das künftig vermeiden wollen, müssen wir das ändern. Na? Und ja, von den Studien können wir uns, also wir brauchen diese Forschung gar nicht mehr machen. Ob wir die Sachen so eins zu eins übernehmen sollten, wollen, können, klares Jein, ne? Weil wir natürlich andere Strukturen haben und natürlich als allererstes, um unseren NRW-Typ mal am Eskalieren im Jugendbereich für NRW zu hindern. Jeder Landesverband macht das hier natürlich separat. Ne? Der deutsche Verband könnte was vorgeben, ist aber tatsächlich gar nicht so einfach. Aber er könnte und trotzdem müsste noch jeder Landesverband, weil wir halt auch sonst gerade so Jugendschutzkonzepte oder so unterschiedliche Strukturen haben und auch da deutschlandweit nicht einig sind, darf jeder Landesverband nochmal seinen eigenen Senf dazugeben und nacharbeiten.
Was hast du denn rausgefunden, was gegen die aktuelle Form, wie wir jetzt immer C-Jugend-Football gespielt haben, also C-Jugend-Tackle-Football, was spricht dagegen?
Ganz kurz,
Ja.
Berlin, welchen Modus wurde gespielt?
Also die letzten, die wir hatten, ist meiner Meinung nach, also ich kann mich jetzt nur an B-Jugendspiele erinnern. C-Jugend war extrem wenig. Ja, und es geht einfach um eine generelle Einschätzung von Sicherheit im
Ah.
Jugendbereich. Na, es ist jetzt C-Jugend als Thema, aber es geht teilweise eben logischerweise in den B-Jugendbereich auch rein, der ja komplett etabliert ist, was wir ja seit, ich sag jetzt mal, gefühlt an Beginn der Tage, also zumindest mal seit 25 Jahren oder so machen. Ja, aber wie gesagt, wie wir damit umgehen am Endeffekt, ja, müssen wir dann mal gucken. Ja. So, warte mal, jetzt bin ich wieder da.
Ja, jetzt
Irgendwas
bist du wieder
kurz
da.
hier
Wir haben
eingeblendet.
dich
Ja.
weiterhin gehört, gar kein
Ja.
Problem. Zum Glück sind wir ein Audio-Podcast, größtenteils. Und dann ist es nicht so schlimm, wenn man dein Bild mal für ein paar Sekunden nicht sieht. So, genau, jetzt bist du quasi auf Recherche gegangen, wurdest investigativ und hast dir angeschaut, was die Amerikaner rausgefunden haben, was riskant sein könnte für die Altersgruppe 14 bis 16, glaube ich, ne? Das war so das Alter, was so
Die
dran
haben
steckte.
tatsächlich Bereiche, also das Niedrigste, was ich gefunden habe, ist ab 8 Jahren. Ja, studientechnisch geht es mehr in den Bereich 12 bis 14. Ist das so, was bei denen so am ehesten hinkommt? Sie sind sich relativ, ja, also es sind eine ganze Menge Staaten, die sagen, nee, Tackle-Football machen wir nicht ab 10, sondern erst ab 12. Aber 2 Drittel machen es ab 12. Ja. Der wesentliche Effekt ist, um es zu vereinfachen, ist, das, was die gefährlichen Verletzungen auslösen kann, sind ungebremste Stürze und zwar primär auf dem Boden. Also dieses Aufeinanderscheppern, also ich sage jetzt mal NFL-Kickoff, und den gibt es ja auch nicht mehr, also den College-Kickoff den gibt es ja im Jugendbereich sowieso nicht bei uns. Ne? Den gibt es auch drüben nicht mehr. Ne? Also das ist ein Returner oder ein Punt-Returner mit 40 Schritt Anlauf, auf einen anderen prallt der auch 30, hat, das gibt es nicht mehr. Na? Und der wesentliche Punkt ist, dass man halt sagt, okay, so ein Hit gegen die Laufrichtung von der Seite und dann Drehung und auf dem Hinterkopf aufschlagen, das ist das Ding, wo ein hohes Verletzungsrisiko halt drin ist mit bleibenden Schäden. Und das Erschreckende war, dass die halt, und da geht es um Impact Sports zum Kopf, also da ist auch Boxen mit bei, da ist auch Ringen mit bei, da ist übrigens auch Flag Football in der Statistik mit drin, weil die halt auch mal zusammenprallen und eben auch aufschlagen. Und natürlich sind da auch Soccer, Handball, also die haben, wie gesagt, einfach Impact Sports genommen und gar nicht geguckt, welche Sportart jetzt mehr, sondern haben wir geguckt, okay, was sind die Verletzungsmechanismen allgemein? Es ist eben halt dieses sich wegdrehen, nach hinten, rückwärts, aus dem Bild fallen, ja, die das Problem sind. Und da entsteht halt diese Kraft, die halt eine Gehirnerschütterung auslöst. Und bei denen, die das mehrfach hatten oder schwere Gehirnerschütterungen haben, haben sie halt, ne, die Zahl klingt hoch, aber man muss immer überlegen, wie viele in dem Bereich in den USA dort im organisierten Schulsport sind. Und eine Studie hat speziell die Todesfälle bei Leuten im 30er-Bereich untersucht, die halt nachgewiesenerweise in ihren Schul- und Juniorzeiten schwere Gehirnerschütterung hatten. Und da ist halt dieses einheitliche Verletzungsmuster entstanden und darum wird eben mit Kopfschutz geboxt, mit dickeren Handschuhen geboxt, um halt Treffer zu minimieren. Darum gibt es im Football keine Returns mehr. Und darum wird halt gesagt, okay, voll Tackling, der Körper muss sich davon erholen, der hat noch nicht die Erholungszeiten, die Erwachsene haben. Wir reglementieren die Tacklezeiten, wir reglementieren die Drills, wir reglementieren das wirklich namentlich genannt Bull in the Ring, Oklahoma und alle artverwandten Drills dieser Kategorie verboten sind. Ja, also nicht nach Motto, ich wusste gar nicht, dass das verboten ist. Nee, alles, was in der Art ist, ist verboten. Und sie haben vor allen Dingen die Anzahl der Trainings pro Saison komplett reglementiert. Je nach Bundesstaat zwischen 16 und 20 Kontakteinheiten fürs ganze Jahr in der Altersklasse. Ohne Wenn und Aber, und zwar zwischen 30 und 45 Minuten.
Dann lass uns doch mal bei den Gehirnen unserer jungen Athleten und Athletinnen bleiben. Was für Effekte kann das denn haben, wenn so ein junger Mensch zwischen 12 und 14 eine schwere Gehirnerschütterung davon trägt?
Die Effekte erklären sich dadurch, dass das Gehirn in dieser Zeit wohl so ähnlich, also Knochenwachstum ist ja in der Zeit auch in der kritischen Phase. Ne, das kennen wir, dass so Jugendliche dann große Wachstumsschübe haben. Ne, das ist dann zu sehen und die haben dann wirklich ja koordinative Schwierigkeiten. Und es gibt einen Prozentsatz von Leuten, da gehöre ich zum Beispiel auch zu, mein Sohn nebenbei sagt auch, meine Tochter nicht, die so sogenannte Doppelwachstumsschübe haben. Also zwei sehr schnell hintereinander. Das ist, wenn so Kinder in der Schule mal aufstehen und einfach umkippen, weil einfach das Blut nicht ausreicht, um noch im Gehirn anzukommen. Das kommt vor, das ist ein normales Ding. Das ist auch nicht gefährlich, das gleicht sich in den Wochen und Monaten danach wieder aus. In der Zeit aber ist halt die Knochendichte erheblich heruntergesetzt, weil der Knochen halt so in die Länge wächst, dass er halt eine Seitenstabilität hat, die so knapp über dem Streichholz liegt.
Ja, und manchmal
Ja, mein
sogar
Sohn
Schmerz,
war,
ne?
genau, ne, du hast Schmerzen und alles, also wirklich Wachstumsschmerzen, ne, also Punkt, ja, Knochenwachstumsschmerzen. Ich hatte damals, dass halt so bei mir die Kniesehnen nicht schnell genug nachwachsen konnten, dass also diese kleinen Buckel vorne an der Kniescheibe, an der Patellasehne entstanden sind und an den
Kenne ich, ja,
Achillessehnen.
das war
Genau, na.
schön, das war schön, ja,
Genau, also
nicht.
ich muss mir bis heute bei neuen Schuhen die Hacken tapen, weil die Knie haben sich sozusagen wieder gefangen, aber die Achillessehnen sind halt rausgezogen und, na, aber nochmal, also das ist für ein paar Wochen ein Problem und dann nicht. Genauso eine Phase macht aber das Gehirn durch und in der Zeit entsteht ein Großteil der Synapsenverbindung. Das heißt, hart gesagt, so ähnlich wie beim Knochen auch, ja, könnt ihr mal googeln, Stichwort Grünholzfraktur. Ja, das ist ein Röntgenbild, da siehst du zwei Knochen, die in so einem Nebel enden. Das ist, ein Knochen bricht normalerweise knack. Und
Ja.
wenn der nicht fest ist, dann fasert der auf und dann hast du einen Brei aus Knochenfasern, der aussieht, als hättest du Haare darin geballert.
Alter, bestimmt
Ja,
schwer
also
raus.
das, naja, das muss mit Ringen, mit Schrauben, mit Auseinanderziehen, mit Schrauben und so eine Sache. Also sind üble Sachen. Darum ist zum Beispiel mein Sohn, der, wie gesagt, im Leistungssport Fußball war, hatte dann für 6, 8 Wochen Trainingsverbot. Na, und musste dann zur Masseuse und die hat dann wirklich eine Knochenmassage gemacht. Massage klang für meinen Sohn erstmal angenehm. Knochenansatzmassage an der Kniesehne oder an der Achillessehne war der nicht ganz so angenehm.
Da holen sich mir die Zehennägel auf.
Ja, also nochmal, ne, das ist unangenehm, aber es bringt halt auch was und nach ein paar Wochen ist der Spuk dann auch vorbei. Wenn aber halt das Gehirn, was man halt, ich weiß gar nicht, ob es Gehirnmassage gibt, aber es ist was anderes. Ja, auf jeden Fall, das Gehirn, wenn es halt auch wächst und wenn sich halt 2 Drittel der Synapsen in diesen 6 Wochen bilden, dann ist auch die Gehirnmasse erheblich instabiler, weil sie sich gerade am Verknüpfen ist. Und wenn du in der Zeit halt das Pech hast, extrem hart aufzuschlagen, weil irgendwas passiert, kann ja auch ein Fahrradunfall oder irgendwas sein. Ja, dann führt das dazu, dass es halt Schäden gibt. Und zwar erhebliche. Und die sind reversibel. Und ja, ich habe die Studie hier gerade zu liegen. Ja, ich werde sie nicht jetzt zu sehr reglementieren, aber das sind dann Todesfälle zwischen 30 und 35, weil da halt Schäden entstanden sind, die nicht weit führen.
Kick mal, Carsten, da
Nochmal,
sind wir
da
schon aus dem
reden wir
kritischen
von
Alter
100,
raus.
ich glaube, wir reden von 156 Leuten auf die ganzen USA über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Also das ist ein 0,00 irgendwas Prozentbereich. Das ist auch sozusagen nur der Aufhänger gewesen vom GAU ausgehend, okay, was sind die Mechanismen, was muss verhindert werden?
Ja, und jetzt reden wir ja
Na?
auch von, ich sag mal aus meiner Erfahrung, manchen Fünferbereichen. Nordrhein-Westfalen, dann hast du so Teamzonen, die sehr nahe dann an einer Ref-Zone sind, eine Coaching-Zone, die gefühlt 2 Zentimeter breit ist. Und dann scheppert dann da mal einer einfach mal in die Teamzone rein. Ne? Das ist ja, weil alle denken, ach mein Gott, die sind 13, ist ja alles süß. Aber der fällt in die Teamzone, wie du schon gesagt hast, der fällt von hinterrücks auf den Kopf und hat meistens was im Training nicht gehabt? Falltraining. Die wissen ja gar nicht, wie sie fallen sollen. Und das haben wir noch das Problem in Deutschland.
Ja, wobei Falltraining ist leider auch ein Teil einer anderen Studie, wo es halt darum geht, welchen Einfluss hat Muskulatur und da ist, das geht hoch bis zur NFL. Der Einfluss von auf Gehirnverletzung, also auf Gehirnerschütterung speziell, von Nackenmuskulatur, also stabilisierend nach dem Motto, ja, ist in den Studien zwischen 8 und 12 in Ausnahmefällen 15%, weil die Muskulatur zu langsam ist, um sichern zu können. Und wenn du halt wirklich umgelatzt wirst, ich meine, wenn ihr so Quarterback-Sacks anguckt, als Cleveland Browns-Fan habe ich natürlich eine Menge Quarterback-Sacks, die sind ja gesehen. Ja, und wenn du siehst, wie die halt umgerannt werden, die fallen nach hinten und obwohl es NFL-Profis sind, schlagen die trotzdem im Hinterkopf aus und nicht wenige gehen danach ins blaue Zelt und werden erstmal durchgetestet und einige kommen halt auch nicht raus und sind danach im Concussion-Protokoll. Und so
Mittlerweile
was haben wir alles nicht. Na, und ja.
ehemaliger Dolphins-Quarterback, Tua, ist er dann auch mehrmals mit dem Hinterkopf auf den harten Boden geschlagen und war danach raus. Ne? Also Gehirnerschütterung. Und als er aufgestanden ist, ist er wieder zusammengesackt. Ne? Und da muss man sich dann auch als Trainer fragen, lässt du den nochmal aufs Feld? Gut, anderes Thema. Aber der Kai, der auch Schiedsrichter ist, du müsstest den kennen von den Bulldogs, hat uns auch einen tollen Kommentar geschrieben zu der Frage, sinnvoll oder nicht. Und der sagt ganz klares Nein zu C-Jugend-Tackle. Neben den gesundheitlichen Risiken wie Helmgewicht, Körper noch im Wachstum etc. spricht meine persönliche Erfahrung als Ex-C-Jugendcoach dagegen. Kinder in diesem Alter haben eine deutlich ausgeprägte Angst vor Kollision, da sie die Kräfte weder gut einschätzen noch handeln können, was insgesamt eher gut ist, weil Ängste vor Gefahren schützen. Des Weiteren ist in dieser Altersklasse die Aufmerksamkeitsspanne in der Regel eher klein, sprich tiefgehendes Coaching ist sehr langwierig. Es geht noch weiter zur Verletzungsvermeidung, aber zwingend notwendig, weil die Muskulatur die Fehler verzeiht, weitestgehend fehlt. Weitere Themen, die altersbedingt eher unzureichend vorhanden sind, Ausdauer, Frusttoleranz und abstrakte Empathie. Und am Ende bleibt halt noch das Thema Coaches. Es gibt immer noch Vereine, die Leute ohne nachweisbare Fachausbildung und völlig falsche Motivation auf Kinder loslassen und wo es dann keine altersgemessene Zusatzqualifikation gibt.
Die Kernkompetenz, er ist da. Zack, bums, Jugendcoach. Ist verfügbar. Wunderbar. Hat um 17 Uhr Zeit nachmittags. Bums, zack, Jugendcoach.
Beim Schritt zurück war er zu spät und ist der Einzige, der nach vorne stand. Ja, ja, also da sind auch also gerade diese Themen fehlende Muskulatur, so die Coaching-Qualifikation können wir später nochmal besprechen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber auch dieses Zusatzgewicht von Helm und Pad auf eine Nackenmuskulatur, die noch nicht ausgeprägt ist, kann ja auch was mit dem Jugendcoach Athlet oder Athletin machen.
Genau, also nochmal, die Football-Regeln, dieses zweimal in der Woche maximal Kontakttraining in Abstand von wenigstens einen Tag dazwischen Pause und auch unter der Maßgabe, dass du Helm und Pad erst anziehst, wenn du Kontakt hast. Ja, also nicht wie wir, klassisch Football-Training Deutschland, ne? Du ziehst Pad und Helm in der Kabine an, gehst raus, Football-Training und irgendwann nach 2 Stunden bist du wieder in der Kabine und legst es ab. Nee, Pad und Helm werden angezogen, wenn du in den Kontaktdrill gehst. Na, und das sind dann 30 bis 45 Minuten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine der Grafiken, die ich aus der PowerPoint dir gegeben habe, die sagt, glaube ich, was über Kontaktzeiten halt auch aus. Na, und das ist halt streng reglementiert. Und nochmal, das ist einfach nur eine Denkweise. Ja, das ist eine Denkweise. Ja, genau, ne? Das ist also von einer Seite runterkopiert, ne? Und da siehst du halt, ne, Practices per Week, ne? 30 Minuten Full Contact per Practice und 60 maximal in der Woche. Ne? Und du kannst ja jede Menge, du kannst Spielzüge, du kannst trockenes Tackle-Training, du kannst ja alles möglich machen. Es geht darum, dass Helm und Pad an und in Kontakt gehen reglementiert ist auf 30 Minuten pro Training. Und der Ansatz, ja, so, und jetzt kommt es eben, okay, was ist denn Kontakt? Also die meisten machen vor 12 keinen zu Boden bringen. Und der Vorschlag, den ich gemacht habe, beinhaltet auch, also die Kinder wollen mit Pad und Helm rumrennen.
Ja.
Ist auch okay, kann ich nachvollziehen. Das können wir ihnen auch geben, als Beispiel für 30 bis 60 Minuten. Bleiben wir mal einfach nur platt bei dem Ding jetzt. Ja, kann man ja machen. Aber dann muss eben auch klar sein, dass den Rest des Trainings dann ohne Pad und Helm rumgelaufen wird. Ja, und wenn man ihnen das beibringt, dann kennen sie das auch nicht anders. Wir müssen da umlernen, dass du eben nicht die Warm-up schon mit Pad und Helm machen musst. Ja, und dann hast du natürlich auch andere Sachen. Und natürlich musst du auch strikt vorschreiben, dass im Jugendbereich nur die leichtestmöglichen Gitter und nicht die Hannibal Lecter-Gedenkmaske, ja, oder Papis Moniereisengitter aus dem 14. Jahrhundert von Raubritter Karl weitergetragen wird, weil es Familientradition ist. Na, also da müssen halt klare Regeln hin und wenn wir uns dran halten, ja, und eine andere Sache, ich habe mit Future Sports ja vor ein paar Wochen war ich ja da und habe da gesprochen mit denen und habe mir die Helme angeguckt. Ja, ein ABS-Helm ist weicher, ist aber auch deutlich leichter. Und das macht halt Sinn, wirklich für den Einstieg dann einen Junior-Helm zu nehmen.
Ja.
Weil dieser Unterschied ist halt, genau dafür gibt es diese leichteren Helme. Ne? Der braucht keinen Helm, wo die Schale dann, ja, den kann er dann auch noch im Männerbereich in 10 Jahren nehmen.
Ja, super Idee, super Idee.
Genau, sondern eben genau das nicht. Ne?
Coach,
also man kann Sachen lösen.
Coach Gary von den Thunderbirds hatte mir ein Video geschickt von C-Jugend-Football. Die haben in Ausrüstung gespielt, hatten aber Flag so um die Hüfte, haben also genau. Quasi in Ausrüstung Flag-Football gespielt. Wäre das eine Alternative, die du begrüßen würdest?
Also ich bin damals in Hamm ein bisschen überrascht worden, dass ich mit Jugendlichen dann tackeln sollte, also dieses Fünfer-Tackle und ähnliches. Mhm. Und mir war dann klar, okay, du kannst mit denen hier nicht, sie können kein normales Training machen. Und naja, also mein Vorschlag wäre, ja, dass du nicht mit 2 Flaggen, sondern mit 4 Flaggen arbeitest. Ja, damit das, was wir ja beim Football den Leuten eigentlich beibringen, durch den Mann durcharbeiten, eben endet, dass die eben vor Mann abstoppen und eben 2 Flaggen auf der Seite greifen. Ja, und dass eigentlich gar kein klassisches Tackeln in dem Bereich stattfindet, sondern wenn zwei Flaggen gezogen sind, ist Ende. Und man müsste die Regeln halt so machen, dass die Schiedsrichter in dem Bereich wirklich abpfeifen, wenn zum Beispiel dieses klassische Forward Progress gestoppt, wenn einer drin ist und der strampelt noch ein bisschen, okay, kommt ein zweiter dazu, wird abgepfiffen. Na, und dann geht es nicht darum, wer dreht sich noch raus und könnte er sich aus drei noch rausdrehen und dann doch noch 80 Yards zum Touchdown laufen. Es ist Ende, wenn abgepfiffen ist und es wird abgepfiffen, wenn nach dem ersten Impact der Contact gestoppt ist und fertig. Und
Ja.
Tieftackeln und ähnliches ist bei den meisten komplett raus. Na, also manche Ligen spielen komplett ohne Hosen, ja, oder haben dann so alternative Kniestütze, aber die sind nicht dazu da, um tiefe Blocks aufzunehmen, weil natürlich nichts Tiefes da passiert.
Mal eine andere Frage, ein anderer Aspekt. Wenn man jetzt sagen würde, wir spielen jetzt diesen Flag Football mit Ausrüstung. Wie verklickern wir das jetzt den Eltern, dass sie jetzt für Nicht-Kontakt-Football jetzt eine Ausrüstung kaufen
Nee,
müssen?
es ist kein Nicht-Kontakt-Football. Du hast schon Kontakt. Also es
Ach
ist
so.
im Prinzip, es ist ein Uppers, ja, aber du bringst halt nicht zu Boden. Es wird halt abgepfiffen oder wenn die Flaggen gezogen sind. Was du zum Beispiel hast, ist, dass du in, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Inside-Run-Game ja installieren kannst, wo du sagst, okay, wenn man jetzt nicht tief tackeln kann, wie machst du das dann? Na, da geht es eben mit Forward Progress und Abpfeifen. Ja, und wenn er halt über außen läuft oder wenn er einen Pass fängt, dann sind es eben die Flaggen. Also, sobald er aus der Tacklebox raus ist, werden Flaggen gezogen. Solange er in der Tacklebox ist, wird Contact Uppers. Ja, das mit eben auch die O-Liner. Das ist ja ein Problem, was wir in den Vereinen und den Jugendmannschaften haben. Durch diese verunglückte Neuner-Regelung. Ja, dass wir nicht mit genug Line-Leuten arbeiten. Also, in Amerika ist witzigerweise, dass viel Achter-Football gespielt wird. Und zwar mit vier Line-Leuten. Ja, in einem Running Back, einem Quarterback und zwei Receivern. Ja, und ich persönlich bin grundsätzlich für Elfer, was sonst. Ja, aber von den Zahlen her natürlich schwer vorstellbar, aber unter Neuner würde ich gar nicht gehen. Einfach auch, um unsere fahrenden Schiedsrichter zu entlasten, dass sie nicht ein Regelwerk für Fünfer, für Achter, für Neuner, für 3,5er, für Halbfleck, für weiß ich was, oben, unten, ja. Mit Milch ohne, ja, laktosefrei, ja, weiß ich, ja. Also es geht dann darum, dass man sagt, okay, wir nehmen das 9er B-Jugendregelwerk. Wenn Fumble ist, wird sofort abgepfiffen. Es gibt keine Fumble Recoveries. Die einzige Änderung, die ich so bei Regeln vorschlagen würde, für eine Fumble Recovery für einen Spieler, der sich auf den freien Ball schmeißt, 5 Meter Strafe. Ja, warum? Damit das nicht passiert. Und du musst den Trainern halt die Hilfestellung geben, ja, nicht auf den Ball schmeißen. Das kannst du ihnen später ja dann wieder beibringen. Ja, aber eigentlich kommt das ja erst nach der B-Jugend in der A-Jugend und bis dahin müssen sie sich nicht vorher in die Knochen hüpfen. Also man kann mal eine ganze Menge logische Sachen einfach machen.
Hätte auch
Ja.
gleichzeitig den Vorteil, dass man den Jungs und Mädels ein bisschen mehr saubere Technik beibringen kann und nicht einfach nur der Stärker. Bums weggehauen.
Genau. Darum ja auch zwei Flaggen, dass du also quasi hingehst, ja, quasi eine vorne, eine hinten, ja, also jeweils rechts, links an der Seite, ja, und dass du dann in der Position bist, um zu tackeln. Und es ist verbindlich bei dem, was ich gefunden habe, das sind vier Studiengänge gewesen, Chestplate, ja, Eyes to the Sky, Chestplate Tackling. Ja, es ist kein, dieses Rugby Roll Tackling, nicht im Jugendbereich, hat auch mit Muskulatur zu tun, kannst du in dem Kinderbereich nicht bringen. Kommt aus einer anderen Sportart, macht keinen Sinn, in unsere zu übertragen. Grundsätzlich gilt einfach keine Halswirbelsäule parallel zum Boden. Na?
Ich habe hier noch mal einen anderen Kommentar von Coach Daniel. Und der sagt, als aktiver U13-Coach mit Erfahrung als auch U10-Coach und Schiedsrichter finde ich es schade, dass in vielen Bundesländern kein U13- und U10-Tackle-Football angeboten wird. Spieler werden an den Sport herangeführt und man merkt schon früh, wie die Spieler Spielverständnis entwickeln. Die Verletzungsgefahr ist meiner Erfahrung nach nicht höher, angepasstes Regelwerk vorausgesetzt, zum Beispiel keine Kick-Returns, als in anderen Sportarten mit der gleichen Altersklasse. Ich habe in der U16 deutlich mehr Verletzungen gesehen als in U10 und U13. Zudem bin ich davon überzeugt, dass es den Vereinen helfen würde, mehr Spieler in der U16 zu haben, da mehr Spieler in der U10, U13 anfangen und dem Sport erhalten bleiben, als generell in der U16 angefangen. So, und jetzt habe ich vor kurzem ein Video gesehen von den Crocodiles, die auch irgendwie eine U10 gezeigt haben. Und da frage ich mich dann wirklich bei so kleinen Pimpfen, macht da wirklich noch Ausrüstung Sinn? Also gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Impact da wirklich hart ist bei den kleinen Knirpsen, weil so wirklich Full Speed, weiß ich nicht, werden die wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber dann sind wir ja wieder bei der Frage, was macht denn so ein Helm bei so einem kleinen Knirps mit der Nacken- und Rückenmuskulatur, beziehungsweise generell mit den Wirbeln, Halswirbeln
Ja, vor allem blöd gesagt, ne, bei kleinen Kindern ist nicht immer blöd, aber der Kopf ist größer als der ganze Körper im Verhältnis zu später. Und dann hast du da oben noch ein zusätzliches Gewicht. Ich meine, ich bin in Physik nicht gut, aber ich sag nur Pendel. Das ist ja noch Übergewicht über den Körperrahmen hinaus. Puh, ich meine, ich bin ja froh, dass die Helme leichter sind, aber trotzdem ist halt noch mehr Gewicht drauf. Und dann hast du immer noch den einen oder anderen Deppen als Coach oder als Spieler, der sagt, oh, ich habe einen Helm auf, ich darf jetzt.
Also ich habe mal nur kurz ja einen Ordner in den letzten 4 Tagen zusammengestellt aus dem, was wir an Daten und Fakten haben. Da ist einmal, weil ich immer höre, Trainer mit Ahnung, Rahmenrichtlinie für Qualifizierung, also die deutsche Trainerordnung. Sagen wir mal so, Kurzfassung, nein, wir haben keine qualifizierten Trainer. Punkt. Ich sage nicht, dass der Einzelne nicht qualifiziert ist oder eine Sache nicht kann, sondern von der Qualifikation, wir kommen noch drauf. Danach, NRW-Regelwerk sind ja nur ein paar Seiten. Das ist so wie die freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie, da du ja gerade Werbung dafür machst. Ja, so wie Coca-Cola erfolgreich Zucker reduziert hat, so etwa ist diese Erklärung. Ja, und alles danach sind halt Studien, ja, Surveillance Report, Brain Injury und weiß ich was alles. Du kannst relativ genau sagen aus den Studien, wo Sachen herkommen, was vermieden werden muss. Ja, und es geht halt darum, es ist kein richtiger Tackle-Football, es ist quasi ein Flag-Football mit einem Kontakt, ja, in Helm und Pad, und du darfst halt den Helm und das Pad nicht gefährlich werden lassen. Der Schulterpad ist nicht das Problem, ja. Der ist warm, der drückt, der ist halt da. Ja, der Helm kann ein Problem werden, wenn bestimmte Dinge passieren, und die kann man durch Regelwerk und Training ausschließen. Ja, aber es muss halt sichergestellt werden, dass du nicht irgendwelche Trainer dabei hast, die halt ins Schädeln kommen. Und mein Ansatz damals war ja, ich habe ja überschlagen, und das kommt so etwa von dem, also der Bereich ist natürlich nur gegen Geld bei den Amerikanern, wenn ich mich für einen Lizenzlehrgang anmelde, zugänglich, aber was ich so an Kommentaren mitgekriegt habe, ist das so eine Ausbildung so etwa so, wie ich sie auch vorgeschlagen habe, irgendwas zwischen 180 und 240 Stunden. Das ist natürlich in gewisser Weise nicht umsetzbar. Und da ist mir dann, da ja der Auftrag war, wie kann man es lösen, gekommen, dass ich gesagt habe, okay, dann machen wir uns die Sache doch an der Stelle einfach. Wir nehmen nur Leute, die schon eine C-Lizenz mindestens haben. Dann sind damit schon mal in Anführungsstrichen die 120 Stunden allgemeinen Football-Scheiß, um den es ja bei dieser Ausbildung nicht geht, sind schon mal weg. Und dann wird das Ganze als Zusatzqualifikation, als Fortbildung angeboten. Das heißt, erstens mal, ich muss keine Prüfung machen. Ich kann aber eine Lehrprobe verbindlich machen, weil ich ja im Endeffekt haben will. Ich will sehen, ob der Typ die Sachen, die er im Lehrgang gelernt hat, auf dem Feld umsetzen kann. Ich will keine schriftliche Prüfung haben, damit wische ich mir unter uns gesagt, wir sind ja hier nur unter uns, das hört ja sonst keiner zu, damit wische ich mir den Arsch ab. Ja, wie Kälte ja weiß, ich habe ja seine Prüfungsfragen hier noch liegen, seine Prüfung nicht mehr. Ja.
Vielen Dank, darüber, vielen Dank.
Ja, ich wollte noch mal drauf kommen. Nee, aber also noch mal, das interessiert mich doch nicht, sondern im Endeffekt gerade in der Altersklasse interessiert mich, was auf dem Platz umgesetzt wird von dem, was hängen geblieben ist. Und wir haben hier in Berlin, an der Stelle muss ich jetzt den NRWessi mal ein bisschen ausblenden, weil ich nicht weiß, wie es bei euch ist, habe mich jetzt nicht erkundigt. Aber wir haben halt seit 1.1. hier dieses Jugendschutzsiegel. Ja, seit 1.1.26. Und da ist ausdrücklich drin Präventionskonzept. Da geht es in erster Linie um dieses ganz normale Thema, was wir jetzt mit Jugendschutz halt haben, sexualisierte Gewalt, Mobbing, bababab. Ne, die Struktur der offenen Kabine und wer darf rein, wer darf nicht rein, wie ist Gefahrenprävention in der Kabine und so weiter. Und dann ist aber explizit auch gefordert, dass du ein Präventionskonzept für körperliche Unversehrtheit, also normale Aufsichtspflicht im Kinder- und Jugendbereich, ja, hast für deine Sportart.
Ach.
Und an der Stelle, naja, das ergibt sich aus Aufsichtspflicht. Weil du hast ja im Sozialgesetzbuch ist es ja geregelt, im SGB VIII, da bin ich auch erst im Laufe der Recherche drüber gekommen. Ja, dachte ich mir, Scheiße, was steht denn da noch wieder drin? Also, was den Leuten mal klar sein muss, ist einfach das Folgende. Ja, das sind in dem Moment bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, ist ein Kind, was auf dem Platz steht, wie mein eigenes Kind. Und ich hafte für den Scheiß, den Junior da macht, zu 100%. Und zwar auch untereinander. Und die Eltern geben die Aufsichtspflicht an den Verein ab und der Verein stellt mich dafür an, als qualifizierten Trainer, im Moment halt schwierig, die Qualifikation nachzuweisen anhand von Football, weil wir nämlich in der Ausbildungsordnung nichts drin haben, was diese Altersklasse betrifft, um es mal sachlich zu sagen. Ja, und damit müssten wir sagen, okay, wie machen wir das? Also wenn du Rechtssicherheit für Vereine und Trainer herstellen willst, brauchst du einen Grundkurs und ich habe, glaube ich, Kälte könnte mal wieder was einblenden. Ich habe gesagt, okay, 180 haben wir damals nicht durchgekriegt und in gewisser Weise verstehe ich es auch. Aber 3 mal 60, wenn du 120 Stunden C als Fortbildung, als Vorbildung hast, dann kann ich natürlich, ja, einfach mal das, nee, das ist die Breite, das hier. Und ich habe es jetzt mal wirklich nur wirklich auf die Schnelle. Ja, ich hatte ja nicht viel Zeit. Das sind 4 Wochenenden und die Wochenenden sind einfach nur reglementiert, weil ja Döbi in 2027 spielen will. Also müssen wir im November die Trainerausbildung machen. Ja, vorher kriegst du die Ausbildung nicht hin und Anmeldung, bla bla. Ja, und da ist einfach mal gegliedert diese 4 Wochenenden, um die es dann im Endeffekt geht. Das einmal ist der aktuelle Jugendschutz. Das musst du auch tatsächlich im Rahmen dieses Jugendschutzsiegels, muss jährlich eine Unterweisung in den Bereichen stattfinden. Ja, das haben ja wir schon gemacht dieses Jahr, aber das könntest du halt in den Lehrgang auch mit integrieren und dann wird halt mal explizit geklärt, darum habe ich es da reingeschrieben, Aufsichtspflicht, BGB, Paragraph 832 plus die Sozialgesetzbuch 8, ja, Paragraph 1, 8 und 45. Damit einfach mal klar ist, was müsst ihr auf dem Platz machen. Also praktisches Beispiel, ich habe eine B-Jugend, die sind 15, die kann ich aus 30 Meter anbrüllen, macht das ordentlich, fertig. Ist da ein 14-Jähriger dabei? Ja, also 14 bedeutet in dem Fall verendet das 14., also einen Tag vor seinem 15. Geburtstag muss ich neben dem Drill stehen und zwar so, dass ich im Notfall den Drill entweder sofort stoppen kann oder physisch eingreifen kann, um ihn vor Schaden zu bewahren.
Ja,
Das ist eine ganz andere Einteilung von Drill, von Positionierung, von Coaching, von Safety Spots, als wir das bis jetzt haben. Wir müssen Drills und Übungen komplett durchdenken und zur Rechtssicherheit für die Trainer in einem Drillbuch sozusagen einpassen, dass die sagen können, ich habe 3 Tackle-Drills, ich habe am Montag Tackle-Drill Nummer 1, Verband benutzt, gemäß meiner Ausbildung, Puff aus, Ende. Damit das Ganze überhaupt handelbar ist. Wenn der da kommt, na, ich habe mir was ausgedacht, ich habe aus dem Rugby und vom Drachenbootrennen habe ich den Paddle-Tackle genommen, weil der dachte, der sah gut aus. Ja, das kannst du halt nicht bringen, ne? Weil im Sinne von Haftung würde irgendwas passieren, würde man halt dastehen und der Richter würde sagen, okay, auf Basis von was? Und dann kannst du halt in der Trainer, und ich habe die Seite jetzt nicht markiert, aber es steht drin, im Jugendbereich ist eine besondere Sorgfalt anzuwenden.
Ja, und das erinnert mich an einen Satz, den mein Coach gesagt hatte, der sich mal so Jugendtrainings auch mal angeschaut hat, hat gesagt, eigentlich stehen hier alle mit einem Bein schon im Knast.
Nee,
Definitiv.
ich würde sagen, wir sitzen im Knast, wir haben nur Ausgang.
Und dann ist es ja nun auch so, jetzt ist bei den meisten Teams, die den C-Jugend anbieten, die Situation so, dass du gerade mal so 2, vielleicht 3 im besten Fall Coaches hast beim Team von, sage ich mal, 15 bis 20 Kids. Und jetzt musst du die Drills so gestalten, dass wirklich immer ein Trainer in Greifnähe des Drills ist und der das wirklich permanent im Blick hat. Ein Coach, der dann die anderen Kids dann irgendwie neben den Drill noch irgendwie beschäftigt, damit die keinen Quatsch machen. Und da stoßen wir schon an logistische Grenzen, die es vielen Teams ja dann schon fast unmöglich machen, das anzubieten nach Qualifikation.
Ja, sagen wir so. Also der Vorteil ist, also was ich vor allen Dingen mit dieser Regelung, wenn man sie einbringen würde, verhindern wollen würde, wäre Folgendes. Dass irgendein Vater mit seinem Sohn auftaucht, der vor 20 Jahren Football gespielt hat und sagt, ey, mein Sohn hat Bock drauf, ich weiß, wie es geht, wir machen das einfach mal. Und was halt auch überhaupt gar nicht geht, was ich immer schon als Katastrophe empfunden habe, ja, dass irgendein Männerspieler, der halt 2 Stunden zu früh von Arbeit nach Hause gehen konnte, beim Jugendtraining vorbeikommt, ey, ich mache heute mal ein paar O-Line-Drills.
Nein. Ich habe gerade so ein Déjà-vu vom letzten Jahr. Ja, so eine Sachen habe ich erlebt. Ne?
Also, ja, also
da kommen Leute, die haben in den 90ern Football gespielt und fangen dann auf einmal an, also Mann, fangen an, Scheiße beizubringen, die schon 1992 Kacke war. Und ist dann Line-Coach und denkst dir, euer Ernst?
Ja, also nochmal, jedes Jahr als Schiedsrichter erlebst du ja, ja, also, ja, aber fangen wir gar nicht davon an. Bleiben wir bei, ja, so. Also, aber darum ist es halt wichtig, dass in diesem Bereich, wo Kinder sind, ganz glasklar ist, nur die Leute, die beim Lehrgang waren, und da können nur Leute hin, die einen C-Trainerschein haben. Da kann nicht spontan irgendeiner kommen. Und das muss auch klar sein, es ist nicht so, ein Trainer, der eine Lizenz hat, ist auf dem Platz, wie im Männerbereich, und alle anderen können da rumwursteln oder irgendwelche Imports machen, irgendwas, sondern nur Leute mit Lizenz, aktuellen polizeilichen Führungszeugnis, bla bla bla. Ich habe vor 2 Jahren im Rahmen meiner Arbeit in einem, sagen wir mal, besonders schutzbedürftigen Bereich gearbeitet, mit Erwachsenen. Und Vorgabe vom Jobcenter war, alle 3 Monate polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. Und ich dachte, ja, wie soll es sein? Die flippen da aus beim Bürgeramt. Nö, die können das, das ist völlig normal. Wenn du halt in einem engmaschigen Bereich arbeitest, dann legst du das alle 3 Monate vor und nicht wie bei uns alle 3 bis 5 Jahre.
Wenn überhaupt gefühlt.
Naja, nee, ich glaube, ja. Da sind die Vereine schon ganz gut. Das höre ich eigentlich von allen, dass sie zumindest mal, dass darauf geachtet wird. Ja, also da habe ich ein ganz gutes Gefühl, ja, weil die Regelung auch einfach allen klar ist. Ja, aber ich würde sagen, jedes Jahr, und nochmal, es kostet ja nichts. Wenn du ein Schreiben vom Verein hast, kostet nichts. Und du kannst es ja mittlerweile, glaube ich, sogar online machen.
Kannst du online machen, ja. Ich habe hier noch einen passenden Kommentar von bei Instagram von MFAJ Private.
Ja.
Hallo Private. Neben einer qualifizierten Ausbildung auch im Equipment-Bereich bedarf es bei einer U13 viel mehr Pädagogik. Alte Leder, Nacken und Hau-drauf-Coaches sind da völlig falsch. Und ich glaube, das haut ja hier genau in die Kerbe, die wir gerade besprechen. Man braucht schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl, gerade bei Kindern, die eben noch nicht viel wissen von Disziplin, die da eher noch Formation Wilde Wolke unterwegs sind und um die noch ein bisschen einzunorden.
Tatsächlich nicht. Also in den Jugendschutzkonzepten ist halt drin, Präventionskonzept beinhaltet halt, dass Leute qualifiziert sind. Das heißt, sowohl sozial, altersstrukturmäßig, entwicklungspsychologisch, sozialpsychologisch, also darum, wenn du dir die ganze PowerPoint hatte ich dir rübergeschickt, wenn du dir diese Dinger anguckst, das sind ja 3 Stufen sozusagen, dann hast du halt auch die volle Vermittlungsstruktur und eben auch diese Schwerpunktsetzung und diese erste Lizenzstufe, diese erste Zusatzausbildung, die ersten 60 Stunden, da ist halt die rechtlichen Grundlagen, Stufe das erste Wochenende, das zweite war dann im Prinzip richtig tackeln. Als nächstes richtig blocken und die Regeln, die dazu führen und halt, wie man es altersgerecht vermittelt. Da wird halt sozusagen die Sozialkompetenz gemacht. Die Stunden müssen auch nebenbei, sagt, einzeln aufgeschrieben und protokolliert werden, damit halt ein Nachweis ist, was vermittelt wurde, was für den Trainer und für den Verein dann diese Rechtssicherheit darstellt, dass derjenige qualifiziert ist. Darum kann dann, wie gesagt, nicht irgendeiner vom Parkplatz auftauchen und sagen, ey, ich bin eine Stunde früher hier, ich werfe mal ein paar Bälle.
Ja, und dann verletzt sich einer und dann fragt die Versicherung mal nach, wie war dein Trainingsablauf? Ne, das hatte ich auch schon mal erlebt. Dann kommt da wirklich mal so ein Fragebogen an. Was ist ganz genau passiert? Beschreiben Sie und so weiter und so fort. Ne? Da kannst du froh sein, wenn jemand bist, der so eine Sachen schon mal schriftlich hat, was gemacht wird und so weiter. Das war vielleicht sogar, oh krass, Video vom Training bei einer U13. Oh krass.
Nee, auf gar keinen Fall, weil du damit jede Menge Persönlichkeitsrechte oder Ähnliches verletzt. Also keine Videoaufnahmen von Datenträgern, die, ne, also grundsätzlich ist bei mir in der Halle jetzt in der B-Jugend ist erstmal komplett Handyverbot, es werden keine Aufnahmen gemacht. Ich habe jetzt einen Elternabend am Mittwoch, da reden wir mal darüber, ob wir eine WhatsApp-Gruppe machen, weil die Kinder haben ja keine eigenen Verträge, sind ja nicht geschäftsfähig. Das heißt, das sind ja die Handys der Eltern. Ja, und ich will, dass die Eltern in einer Gruppe mit drin sind, wo aber auch die Jugendlichen drin sind, damit sie sozusagen mitkriegen, was ich denen schreibe. Wenn ich, also jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, ein Passing Tree da reinknalle, den sollen sie mal auswendig
Ja.
lernen oder irgendwas. Ja, um so eine Sachen geht es. Ja, da geht es nicht darum, dass damit mal der Trainer noch eine kleine WhatsApp-Gruppe parallel mit Spielern irgendwie hat, sondern das sind die Handys der Eltern. Die Eltern müssen da mit drin sein. Ja, und wenn du Aufnahmen im Training machen willst, um jetzt Leute zu verbessern, nach dem Motto, so, ich zeig, nimm mal mein Handy raus, der Klassiker, ich, so, und jetzt guck dir mal an, was du hier gemacht hast. Ja, Carsten, wie geht das? Erklär mir das. Das kannst du nicht machen im Jugendbereich. Das geht nicht, weil das ist auf dem Datenträger auf, also ein Handy hat einen Internetanschluss, das kann sonst wo hingehen. Löschung kannst du überhaupt nicht. Wie gesagt, ich kenne das von Arbeit. Ich habe jedes Jahr Datenschutzschulung, Urheberrechtsschulung, Bildschulung, Persönlichkeitsrechtsschulung. Ja, noch und nöcher. Und wenn was geändert ist, haben wir auch mittendrin eine Schulung, weil irgendein aktuelles Gesetz hier geändert wurde. Und dann haben wir mitten im April mit mal 8 Stunden Datenschutzschulung.
Ja, das ist
Habe ich
wahrscheinlich
mal.
schärfer geworden und das verunsichert auch ganz viele
Hey
Leute.
Carsten, ich habe mich gemeldet hier.
Ach so, ich
Ja?
dachte, du
Halt
hast
die
mein Tor
Etikette
gezahlt.
ein hier. Ja,
Welcher
das
Kicker
doch.
hier? Wer war das denn?
Da habe ich mal eine Nachfrage, Bobo, weil du jetzt
Ja.
gesagt hattest, Videoaufnahmen vom Training. Wie ist denn das mit Spielen? Weil da kannst du ja im Prinzip, wenn du das Video hast und du hast den Spielberichtsbogen, kannst du ja auch Namen zuordnen. Wie ist das da geregelt?
Geregelt ist es
Gar
dahingehend
nicht.
nicht. Ne? Aber es ist grundsätzlich ein Spiel, ist ja eine öffentliche Veranstaltung. Ne? Also wenn da normal Zugang drauf ist und das Ligabetrieb ist, ne? Das kann von außen halt. Ne? Aber das Problem ist, sind Kinder eindeutig zu identifizieren oder eine Verletzung filmen und die dann online stellen. Ey, schaut mal, wie ich den weggeballert
Oh.
habe oder so eine Sachen. Dann bist du bist halt so schnell in Bereichen drin, wenn ich alleine nur schon, ich habe es nur am Rande mitgekriegt und ich glaube, ich will es noch nicht mal wissen. Was jetzt hier dieser irgendwelche Fernsehtypen, dieser Ulmen und seine Freundin mit online und ey, ich bin belästigt worden oder irgendwas. Und das willst du im Jugendbereich einfach gar nicht haben. Darum ist das Einfachste nicht machen. Also erstmal
Zusatzfrage.
nicht, ja.
Wie ist es dann mit Rostern, die online stehen? Weil dann stehen da Klarnamen drin. Dann muss da auch irgendjemand von den Eltern da unterschrieben haben, dass das okay ist.
Gehe ich von aus, weil sonst solltest du es nicht machen, weil ich habe schon, weiß ich, in meiner Zeit als Landestrainer gab es schon Ärger mit dieser berühmten Footballliste Größe und Gewicht. Und ich habe mir ja
Ja.
jedes Jahr den Ärger eingehandelt, dass ich erst zum Ende hin nur die Liste mit Namen und Nummern rausgegeben habe und nicht vorher, weil ich gesagt habe, ich werde keine sogenannte BMI-Liste veröffentlichen, weil diese gesundheitsbezogenen Daten waren damals schon nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, weil du eben aus dem BMI von jemandem sagen kannst, oh, der hat Übergewicht, dann stelle ich ihn nicht ein. Also da könnte ein Nachteil für einen Jugendlichen, der einen Ausbildungsplatz, den Fall gab es ja auch, also nicht bei uns, sondern irgendwo, und der ist aber rechtlich debattiert worden, und sodass du wusstest, okay, keine Verbindung zwischen Körpergröße und, also ich sage jetzt mal so ein klassisches Football-Jahrbuch, wie wir es alle haben und kennen, mit Größe, Gewicht von Spielern, Geburtsdatum. Ja, das ganze Programm, also nicht in Deutschland.
Nee,
Zur
das ist auch immer
Einordnung,
dieses,
warte.
dass man das immer nachmacht, was die Amis alles vorgemacht haben, ohne manchmal nachzudenken, warum.
Oder sagen wir nicht im Jugendbereich, Herrenbereich, was ganz anderes, ne? Oder Nationalmannschaft oder Kaderathlet, ne? Aber ein Jugendlicher, der noch nicht im Kader ist und unter 18 und sich dann, wir hatten einmal bei der Jugendauswahl, gab es eine Unterschrift, ne, die hat uns erreicht und dann plötzlich stand Papi mit seinem Anwalt beim Training vor der Tür in der Sizilienstraße, weil er hat nicht unterschrieben. Gut, die waren getrennt, woher soll ich als Trainer oder wir oder meine Betreuer das wissen? Und da ging es nicht darum, was der Sohn macht, sondern Mutti hat es erlaubt, also ist Papi dagegen. So, jetzt hast du nicht geklärte Aufenthaltsbestimmungsrechtssituationen und wo du dann als Trainer sagst, okay, wenn ihr euch nicht einig seid, ist es ganz einfach. Welche Nummer ist das? Alle klar, komm her, hier klärt mit deinen Eltern, vorher brauchst du nicht wiederkommen. Klärt sich das nicht, in den nächsten 20 Minuten bist du raus. Auf was? Auf Wiedersehen.
Um das mal so ein bisschen einzuordnen, es gibt im Datenschutz die besonders schützenswerte Personendaten und dazu gehören dann eben Namen, Alter und sowas, also biometrische Daten, es gehören die Gesundheitsdaten dazu, es gehören Daten zur sexuellen Orientierung und Religion und politische Gesinnung dazu. Und das sollte man dann auf jeden Fall im Blick behalten, weil das kann dann richtig Ärger geben und richtig Strafen hageln.
Ich habe mal gelernt, ne, die erste Frage ist, muss der Empfänger die Information haben? Und die zweite Frage ist, darf er sie haben? Ja, und manche schreiben einfach.
Ja, und ich habe mit den Jugendlichen immer so ein Thema am Anfang vom Training. Und das erste Thema, was wir hatten beim ersten Training, also beim zweiten Training nach dem ersten Training, war dann Religion und danach Politik. Und dann war es ganz einfach, ne? Wir reden beim Training nicht über Politik. Wir machen hier nichts mit Politik. Wir äußern uns nicht politisch. Und wenn ihr dazu was sagen wollt, nicht in den Gruppen, die wir hier benutzen. Politik Ende. Eine Woche später Religion, genau dasselbe. Wenn jemand Feiertage oder irgendwas hat, kann er die gerne bei mir anmelden. Die werden nicht in der Gruppe debattiert. Die werden nicht in Gruppenchats irgendwie reingemacht. Ihr werdet euch nicht untereinander damit befassen. Darüber reden, nicht in den Hallen, nicht auf dem Gelände, nicht beim Spiel danach oder ähnliches.
Fragen? Nein. Jetzt haben wir ja ein bisschen erläutert, was zu einer Qualifikation gehören sollte oder gehören muss für Trainer, die im Kinderbereich tätig sind. Und jetzt denke ich ja schon so ein bisschen weiter und denke ich mir, diese Trainer haben dann im Prinzip mehr Qualifikation als Trainer, die im Normaljugend- oder Herrenbereich tätig sind. Und dann würde ich mir ja sagen, ey, weißt du was, also ich musste jetzt hier noch Zusatzschulung machen, blau und blub, das möchte ich mir jetzt aber auch bezahlen lassen. Und zack, haben wir wieder das Problem, wo kriegst du die Trainer her, wie willst du die bezahlen?
Also ein Trainer im Jugendbereich, gerade in dem Bereich B-Jugend, C-Jugend, ist erstmal grundsätzlich für einen Verein ein Zuschussgeschäft. Ne, weil in der Regel nicht genug Kinder da sind, um, weiß ich, die 3, 4 Trainer, die du da sinnvollerweise haben solltest, zu finanzieren. Ja, so, Punkt. Ja, das heißt, der Verein braucht eine bestimmte Größe und Struktur, um das zu machen. Nach ein paar Jahren kann sich eine größere Jugendmannschaft da durchaus rechnen. Aber grundsätzlich ist der Bereich Jugend halt eine Sache, wo du sagst, das kann nicht überhaupt nur in die Nähe des Ausreizens vom Trainerfreibetrag kommen. Wenn du diesen Idealismus im Kinder- und Jugendbereich nicht mitbringst, ja, und wenn du sagst, okay, pass auf, anteilig Benzin, Handy oder Aufwand, mir reicht ein Huni, dann geht's nicht. Also der Jugendbereich ist nicht der Bereich, in dem du Geld verdienst, sondern ist der Bereich, den du halt aus Enthusiasmus betreust, weil du den Sport magst oder in Verbindung, mach es in Verbindung Jugend und Männer, wenn du die Zeit hast und handel da was aus. Aber das muss sich für einen Verein rechnen. Darum ich sage, also Die Vorgaben, die wir machen, sind, damit es für den Vorstand, für den Trainer, für die Spieler, dass es für alle sicher ist und einen Sinn ergibt.
Genau.
Und wenn wir das nicht schaffen, na, dann geht's nicht.
Genau, ich wollte ja auch eigentlich zum Schluss sagen, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier den C-Jugend-Football verteufeln wollen, weil wir jetzt misanthropische Kinderhasser sind oder so, sondern es geht ja wirklich darum, A, um die Gesundheit der jungen Athleten und Athletinnen zu schützen, sie adäquat auszubilden und eben aber auch den Trainer eine Handhabe zu geben, die rechtssicher ist, um den Trainer auch, um den Verein zu schützen.
Genau, um alle Beteiligten halt auch zu schützen. Und nochmal, es geht hier, wir haben die ganze Zeit über diese Kontakttrainings gesprochen. Ja, du kannst mit den Jungs, also im Prinzip ja ein normales, vollwertiges Footballtraining machen. Ja, nur eben, es wird nicht geballert. Wenn ich mir aber angucke, wie heute meine Trainingseinheiten im Männerbereich normal aussehen, dann machst du bei 30 Grad sowieso ein Warm-up ohne Pad und Helm. Mhm. Dann wird, weiß ich, Pursuit oder den nächsten Gegner besprechen, braucht auch keiner ein Pad und einen Helm. Ja, bei irgendwelchen Drills oder Dehnübungen ist ein Pad und ein Helm auch eher hinderlich, als dass er dir irgendwie hilft. Und dann, wenn es mal an Technik oder so geht, dann nach Bedarf wird dann Pad und Helm und irgendwann wird er dann auch mal fest zugemacht. Aber im Endeffekt für, ich sag jetzt mal, die letzte halbe oder dreiviertel Stunde, also im Endeffekt sind wir ja gar nicht so weit ab davon. Und es geht halt darum, dass die nicht schon vorher 90 Minuten oder 60 Minuten mit Pad und Helm rumrennen bei Übungen, wo man das überhaupt nicht braucht. Also das ist eine sehr logische Sache und von den Amis auch adäquat aufbereitet. Du hast ja die PowerPoint gesehen, da sind einfache Grafiken drin, 5 Punkte, die Einteilungen sind klar und du merkst, die haben jetzt schon im Endeffekt 10 Jahre laufende Erfahrung mit Vermitteln von Tackle-Training in dieser Altersklasse, dieses Abbas, dieses Kontaktloses Training hat Punkte 0. Ja, kannst du Montag, Mittwoch, Freitag kontaktloses Training machen. Dienstag, Donnerstag machst du technisches Kontakttraining mit 2x30 Minuten, hast du 5x die Woche Football, hast du die 4 bis 6 Wochen Vorbereitung in der Highschool komplett durch, die spielende Saison und alles funktioniert.
Was ich mich jetzt frage, ist, weil du ja auch gerade gesagt hattest, das mit den Drills muss dann anders organisiert werden, muss anders geplant werden. Wer sind jetzt die Personen, die jetzt diese angehenden Kindertrainer denn in dieser Hinsicht coachen können? Weil ich glaube, weitergehend hat sich da kaum einer Gedanken drum gemacht, wie denn so ein Drill-Konzept aussehen könnte.
Ja, also wir müssen eine Gruppe zusammenstellen, die halt auch, sag ich mal, von ihrer Qualifizierung her so eine Ordnung zusammenstellen kann und darf. Ja, also ich kann in dem Bereich das rechtlich und diese Vereinssatzungskram und die rechtlichen Sachen zusammenstellen, ja, aufgrund der Sportfachwirtssache. So, Punkt. Die Trainerlizenzen, die ich habe, nützen mir im Jugendbereich nichts. Ne? So. Wir haben aber sicherlich irgendwo Leute, die Sport studiert haben und Lehramt studiert haben, ja, und die Football gespielt haben. Also mir fallen sofort ein paar Leute ein, ja, die Lehrer sind und die mit Grundschülern arbeiten, also die selber Football gespielt haben. Mir fallen sogar Leute von den Bears ein, ja, und die muss man dann zusammenholen und dann setzt man sich hin und sagt, okay, die und die, weiß ich, 3 Tackle-Drills, um die geht nochmal. Es geht nicht darum, alle Drills vorzuschreiben, es geht darum, die Kontakt-Drills zu sortieren. Ja, ob die, wie du den Passroutenlaufen beibringst oder dein Konditionstraining mit denen machst oder so, andere Themen. Um die geht es nicht. Es geht ausschließlich um diese Kontaktsachen, um Blocken und um Tackeln. Da wirst du Leute finden, die das können, dann setzt man sich hin. Das wird auch gar nicht so lange dauern, weil das nicht viele Sachen sind. Weil du kannst mit denen sowieso, ja, wie ja richtig beschrieben wurde, in der Altersklasse nicht brutal viel machen. Und die brauchen eine Routine und müssen Wiederholung haben. Und du kannst nur 2x die Woche trainieren, ja, und also das wird sowieso dauern. Also du brauchst nicht 1000 verschiedene Drills. Und bei den Kontaktdrills ist ja auch wichtig, dass die Spieler den Drill kennen und sich auch in dem Drill und dem Ablauf dann sicher fühlen. Ja, also da wird es eine Handvoll Drills geben. Ich sag mal 3 bis 5. Das müssen auch nicht viele sein, 3, 4, 5 Leute, dann ackert man alles durch, geht das nochmal durch, guckt sich das praktisch an. Ja, dann geht man in eine Testphase. Ja, die Vermittlung nochmal, diese 4 Wochenenden ist ja eine Standardvermittlungsstruktur, die wir in den C-Lehrgang, die haben wir ja seit Mitte der 90er Jahre, dass wir der überfachliche Teil 4 Blöcke und der fachliche Teil 5 oder 6 und das sind die 120 Stunden. Und jetzt machst du eben eine Fortbildung über 4 Wochenenden. Die wird auch interessant sein, weil du halt wirklich was lernst zu den Sachen und zwar anders als bisher. Na, und du kannst halt dabei sein, wenn was losgeht und dich mit einbringen. Na, und
Mitgestalten.
genau, na, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir werden auch eine Feedback-Runde nach der Saison machen. Wir werden das auswerten und zum nächsten Jahr verbessern, weil du sowieso jährlich eine Fortbildung machen musst. Na, also du musst ja da auch eine Trainergemeinde aufbauen, die über Jahre dabei ist und nicht nur so lange, wie ihre Kinder in der Altersklasse sind, sondern du brauchst Leute, die dieses Wissen auch über Generationen von Trainern hinweg transportieren können.
Und ich denke mir auch, wenn man das schlau macht und die Trainer dann so eine Qualifikation haben, dann kann man damit auch für seinen Verein werben, ne? Wir haben eine
Ja.
Kinderabteilung, die ist zertifiziert, also unser Trainer ist zertifiziert, bumm, wir sorgen für die Sicherheit eurer Kinder, die ist uns wichtig und dann hat man Verkaufsargument.
Und nochmal, meine Werbung bei Jugendlichen ist immer, also Flag Football, ja, also ist ja jetzt der große Hype, aber nochmal, ich laufe nicht ohne Pad und Helm über den Platz und gucke in eine Richtung, wo der Ball herkommt und ein anderer kommt aus der anderen Richtung entgegen. Da will ich einen Helm und ein Pad anhaben, damit wir danach beide wieder aufstehen. Ja, also wir können, wenn wir es schlau anstellen, wirklich mit dem Sicherheitsargument werben, wir sind der Sport, der die Schütze anhat, die jedes Kind braucht, aber in den anderen Sportarten nicht getragen werden dürfen. Ja, wenn Sie was Gutes für Ihr Kind tun wollen, gibt es eigentlich nur eine Sportart, das ist American Football und zwar mit Ausrüstung. Alles andere ist too dangerous. Ja, mein Sohn hat in der Zeit, also der war ja parallel zum Thunderbirds beim Fußball. Der hat genauso viel Verletzungen gehabt wie die gesamte Thunderbird-Truppe an schweren Verletzungen. Mein Sohn hatte eine schwere Gehirnerschütterung. Der war 2 Wochen im Krankenhaus im abgedunkelten Raum, weil er beim Pokal bei einer Ecke mit einem anderen zusammengeknallt ist.
Ja. Weil gucken ja alle nur auf den Ball.
Na, und genau. Na, und ja, also das Einzige, was er nicht hatte, was wir geschafft haben, ja, war Bänderrisse im Knie oder größere Sachen. Er hat auch eine Schulter, einen Tossi gehabt. Der hat auch im Knöchel was gehabt. Wobei ich sage, ja, so ein Knöchelbänderriss ist auch charakterbildend, dass man einfach mal merkt, wo Grenzen sind und wie man sich durch eine Reha durcharbeitet. Das teilt ja in dem Alter problemlos aus. Ja, aber grundsätzlich, ja, ist halt Fußball, naja, du läufst mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu, klopfst aufeinander ein und hast eine Plastikschale am Schienbein, wo ich sage, gut, was mit dem Rest des Körpers?
Mhm.
Den Kopf. Ja, also ist nicht mein Sport, ja. Also definitiv nicht. Ich will Schutzausrüstung in meinem Sport anhaben.
Na, da ist ja Football schon fast ein Weicheisport dagegen.
Ja, wir haben keine Schraubstollen. Ja. Was soll denn das?
Ja. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich nicht warm dusche. Ja, aber aber also wie gesagt, es geht genau in die Richtung. Wenn man es richtig macht, kann es halt wirklich safe sein. Die Amis machen es uns vor. Wir müssen keine Forschung machen. Wir müssen nicht mehr raten. Wir haben Zahlen, wir haben Daten, wir haben Fakten. Wir können das Ding tatsächlich, wenn man will, zum nächsten Jahr hinkriegen.
Ja, und auch hier wieder, wir hatten es schon in unserer letzten Runde angesprochen, die Implementierung tut immer erstmal weh, ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn das Ding sitzt und Routine hat, dann ist das selbstverständlich.
Also wenn du als Football-Trainer Probleme hast, über neue Drills und Football und sichere Training zu reden,
oh, naja, also wenn ich mich an die Zeit erinnere, wo ich unter Bernd Gottschalk bei der Cobras GFL-Jugend war und wir da angefangen haben mit so gewissen, ich sag mal, Standards, ne, so wie Training protokollieren, bla und blub und dafür zu sorgen, dass das Training gefilmt wird und uns Gedanken machen, wo steht der Trainer, aus welchem Winkel, bla und blub. Da haben uns ja andere noch doof angeguckt und dann gesagt, was macht ihr da eigentlich? Ne? Und wir waren ja auch die Ersten, die diese Run-and-Shoot-Offense damals hier in Berlin gespielt haben. Da haben uns auch alle blöd angeguckt und es hat 2 Jahre gedauert, bis die Ersten angefangen haben, sowas nachzumachen. Ne? Also du kennst ja Bernd ja auch.
Genau. Ja, und das ist ja das, was ich das Gefühl habe jetzt in Nordrhein-Westfalen, nicht die Top-Teams, sondern in der Fläche selber, so eine Sachen wie Trainingsplan und sowas. Ne? Ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns gerade ein bisschen zurück, weil schon jetzt mehrere Teams erlebt, da wo ein Trainingsplan so ist wie, wozu brauche ich das?
Also du musst im Jugendbereich, ne, also ich habe auch eingeführt, einfach damit auch für die Jungs das nochmal anders ankommt, nochmal ist eine B-Jugend, dass die selber eine Anwesenheitsliste unterschreiben, ja, und ausfüllen, einfach damit sie selber in den Rhythmus kommen, das muss ich machen, ich bin anwesend, dahinter kommen Bemerkungen und ja, zu Hause mache ich halt meine ne, Drills, meine kleine Liste, hakt die ab, druckt die dann irgendwann aus und gibt die meinem Vorstand ab, für falls irgendwas versicherungstechnisch mal in 10 Jahren kommt, weil so lange musst du das aufheben.
Ja, vorm Training habe ich immer in der WhatsApp-Gruppe den Plan rumgeschickt. Einfach nur wegen der Transparenz. Damit ihr auch schon wisst, was passiert.
Da habe ich noch nicht die Erlaubnis der Eltern, das machen zu können.
Ach je. Also ich habe damit gute Erfahrungen gehabt und
dafür habe ich den Elternabend, da besprechen wir das, dann gibt es ein Protokoll und dann können sich nochmal alle äußern, dann machen wir die Gruppe und dann war's das. Ne? Aber das, nochmal, ich mache die Reihenfolge, ich habe ja auch, ich habe mich ja nicht für einen Spielbetrieb gemeldet dieses Jahr, sondern ich will ja in Ruhe aufbauen, ne? Weil ich auch nur jüngsten Jahrgang habe und halt alles komplett Neuanfänger. Ja, also da brauche ich nicht gegen irgendwen spielen, der 2 und 3 Jahrgänge älter da drin hat und seit 2, 3 Jahren spielt. Das ist komplett neuer. Darum habe ich gesagt, nö, ich mache dieses Jahr mit denen, wenn die soweit sind, holen wir Ausrüstung. Wenn sie dann soweit sind, fahren wir mal irgendwo hin und machen mal bei einem Training mit. Und wenn sie dann soweit sind, dann machen wir irgendwie Scrimmage. Und ich bringe denen bei, auch wenn es halt schwer ist, weil aber jetzt sind wir langsam so viele, dass wir das machen können. Zumindest mal eine Seite, die lernt bei mir 11er-Football. Ich bringe den von Anfang an, Football ist 11 gegen 11.
Mhm.
Punkt, aus, Ende. Damit sie auch wissen, wie Spielzüge funktionieren, wie Formationen funktionieren, damit sie das wissen. Und wer mir erzählen will, die Kinder sind damit überfordert, versuch mal gegen 12-Jährigen bei Madden, weiß ich, 32, was immer wir jetzt haben, gegen den zu gewinnen. Ja, dann weißt du, wo die taktisch heute sind. Also Football ist nicht das Problem.
wo du gerade Eltern angesprochen hast, die ins Boot zu holen, ist ja immer sinnvoll, aber aus eigener Erfahrung weiß ich eben auch, je nachdem, wo du unterwegs bist mit deinem Verein, da könnte ich mir auch in Neukölln gut vorstellen, ist es halt schwierig, die Eltern überhaupt zu erreichen, weil die sich dann auch nie beim Training blicken lassen und da kommt dann halt nur das Kind vorbei und da hast du dann auch schon das Problem, wie kriegst du das Kind wieder nach Hause? Hast du die Erlaubnis, das Kind selber gehen zu lassen oder was machst du? Ne, das ist ja auch Teil des Jugendschutzes. Wie gehst du mit Kindern um auf dem Heimweg?
Na, das wissen auch die wenigsten, habe ich auch festgestellt. Ne? Dann siehst du, dass dann nur U13 oder nur U16, dass dann die Trainer abhauen, weil na, ist ja Zeit, ne? Ist ja schon vorbei. Ne? Und dann siehst du da die Jungs dann auch miteinander rumquatschen. Und ich denke mir in diesem Augenblick so als Zuschauer so, ah, die sind noch auf dem Trainingsgelände, das weißt du, ne?
Und wie war das? Jugendschutz gilt bis 23, ne?
Also du hast bestimmte Bereiche, dass noch Jugendliche bis 21 irgendwie nach Jugendstrafrecht werden geistig zurückgeblieben. Aber im Normalfall hast du halt Aufsichtspflicht. Ja, also bei einer U14, ja, musst du dafür Sorge tragen, dass die nach Hause kommen und nochmal, die fahren ja nicht um 22 Uhr nach Hause. Ne?
Ja.
Also wenn ein 14-Jähriger um 22 Uhr noch beim Training ist, stimmt generell was nicht. Ja, dann würde ich andere Sachen mal überprüfen. Ja. Aber normal, also bei mir ist jetzt ja auch so, die sind ja 15, ich weiß, alle können nach Hause. Ja, grundsätzlich, wenn sie gehen, gehen sie entweder zusammen in Gruppe, ist alles geregelt, Väter holen die ab, fahren die rum, ist alles untereinander erklärt, läuft alles. Und ich bin ja auch, da ich den Schlüssel habe, der Letzte, ich gehe dann noch einmal durch die Halle, gucke alles durch, dass alles in Ordnung ist, gucke noch mal in der Kabine nach, was sie diesmal haben liegen lassen, ja, und dann sacke ich das ein und dann bin ich der Letzte, der vom Gelände runtergeht und nach mir ist halt auch abgeschlossen. Also wer dann noch da ist, der bleibt auch bis zum nächsten Tag.
Sicher verwahrt.
Ja, auf alle Fälle, ne? Und er hat eine Dusche, er hat eine Toilette, ne, er hat im Notfall eine Tafel, da kann auch was lernen, kann Hausaufgaben machen, ist warm.
Na, ich hatte über einen AFC-VBB mal diese Schulung mitgemacht zum Thema Kinder- und Jugendschutz. Das hat die Anni gemacht, sehr toll gemacht, schade, dass sie nicht mehr dabei ist. Und die sagte noch gerade so Richtung verbale Gewalt, beziehungsweise auch das Thema Trennung der Kabinen, das kann schon bis 23 gehen. Dass bis dahin der Jugendschutz greift. Müsste ich nochmal nachgucken, meine Unterlagen. Vielleicht liege ich falsch, aber irgendwie
ja,
ich hatte
diese Schlagzeilen. Rechtlich wüsste ich jetzt nicht, aber generell hast du halt keine gemeinsamen Kabinen. Ne? Also Punkt. Ne? Und die so, es ist halt auch wirklich relativ schwierig. Das ist jetzt in diesem neuen Konzept, da bin ich auch noch nicht komplett durch. Ja, weil wir dürfen als, also auch die Betreuer oder so, als Volljährige dürfen nicht rein. Mhm. In vielen Vereinen ist ja so, der Trainer darf nicht rein, aber der oder die Betreuer dürfen rein. Also irgendeine Mutti, die nicht als offizielle Betreuerin gemeldet ist, wo kein polizeiliches Führungszeugnis vorliegt, die kann auch nicht mal so in die Kabine oder irgendwo rein. Und eigentlich darf gar kein Erwachsener irgendwie rein, aber du musst ja trotzdem auch Aufsicht unter der Dusche oder irgendwas sicherstellen. Und darum gibt es ein sogenanntes offene Türen-Konzept, ja, dass die Kabinentür sozusagen offen bleiben muss. Die Dusche selber kannst du nicht sehen, darf halt auch Kinder vorstehen. Also es ist, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, wie das jetzt ist. Das kann auch mal wieder sein, dass wir eine Regelung haben, wo wir sagen, praktisch ist die nicht umsetzbar. Bei uns wäre es umsetzbar, dass du die Türen offen machst, aber halt keiner vor ist, weil auch die Zugänge so sind, dass kein anderer da hinkommt. Du musst über eine Treppe um die Ecke hoch, also der Zugang ist leicht zu überwachen. Na, aber in anderen Kabinen oder wenn ich jetzt zum Beispiel an die Lippschützallee denke, ne, das Ding ist von zwei Seiten dann sozusagen offen oder du kannst auch durch die Kabine durch reingehen. Da, ne, also so Standard normaler Bau, ja, also jetzt nicht was Spezifisches, dass der ja mehrere Zugänge, auch wegen Feuerschutzgefahr, muss ja mehrere Ausgänge haben. Ne, also da muss ich echt nochmal gucken, wie das genau ist. Ne. Immer wenn neue Regelungen kommen, musst du manchmal nachdenken. Ne. Und wie soll ich sagen, ne, die Schule ist zwar ein Neubau, aber ist halt vor wahrscheinlich 5, 6 Jahren geplant worden. Und da waren auch andere Bestimmungen drin, bis hin zu anderen Brandschutzbestimmungen. Ne. Und dann kann es sein, wenn mal irgendwas geändert wird, dann steht mit mal irgendwas. Ja, also das ist ein weites Feld, wo es auch Sinn macht, jährlich zu schulen und wo wir auch froh sind, dass wir im Verband gute Leute haben, die sich mit dem Jugendschutz auskennen, auch beruflich qualifiziert sind, sich auszukennen, was auch immer wichtig ist, dass du halt Leute hast, die nicht nur AEG, sondern auch was gelernt haben und in dem Bereich tätig sind. Das macht immer große Vorteile.
Ja, da sagst du was. Also ich bin gespannt, hast du schon irgendwie gehört, ob es dazu eine Abstimmung gab oder...
Genau, es gab eine Abstimmung, dass man festgestellt hat, dass da ein paar Punkte offen sind. Ne? Ausbildung, wie macht man das Ganze, wie soll organisiert werden? Und ich glaube, es sind alle Anträge, also irgendeinen hat Döbi zurückgegeben, da ging es aber nur um irgendeine Formalität. Und das meiste wird jetzt auch Altersklassen muss natürlich geregelt werden oder sowas. Ne? Das meiste wird jetzt in Ausschüsse gegeben und ich denke mal, da wird es dann entweder eine Ausschreibung geben, dass jeder Verein, der interessiert ist, jemanden schicken soll oder der Verband wird vielleicht auch Leute nominieren, die da reinkommen. Das kann man ja, so einen Ausschuss kannst du ja frei besetzen. Dann hast du halt, wie soll ich sagen, also wenn du bis 27 schaffen willst, dann ja, sollte in den nächsten 4 Wochen es dann auch irgendwann mit einem ersten Meeting losgehen, damit man das schafft und für die Leute machen kann. Ja, also nochmal, du musst ja nicht einen klassischen Ligabetrieb machen, du kannst ja auch einen Turnierbetrieb machen oder du kannst ja auch so einen völlig freien Betrieb machen, wenn alle sowieso die gleichen Drills benutzen, dann triffst du dich halt am Wochenende mit allen, die Zeit haben und können und stellst 2 Mannschaften zusammen, Offense, Defense und lässt die halt da spielen im Rahmen wie eine Auswahl. Ja, die kriegen, weiß ich, blaue und weiße Shirts an und dann hat jeder seinen Vereinshelm auf und dann ist gut.
Wie ist denn das jetzt, wenn der Antrag beschlossen werden würde, also kriegt eine Mehrheit, ist dann der Verband verpflichtet, dies umzusetzen oder kann er Veto einlegen?
Grundsätzlich kann der Verbandsvorstand ein Veto einsagen, weil sie persönlich dafür haftend sind. Und wenn sie sagen, nee, wir sehen nicht, dass das Konzept tragfähig ist oder die Sicherheitsrichtlinien erfüllt, ich unterschreibe das nicht, dann findet das nicht statt. Ja. Also theoretisch müsstest du dann eine außerordentliche Versammlung machen, den abwählen, Misstrauensvotum einreichen. Also nochmal, das ufert dann komplett aus. Im Normalfall geht es halt darum, das sinnvoll zu gestalten. Das heißt, die Gruppe sollte eine Konzeption hinkriegen, die tragbar ist, die halt ihre Härten haben wird. Wenn du was Neues machst, musst du halt bereit sein, wie ich schon gesagt habe, Schiedsrichter. Ja, wenn du alleine 6 Spiele ansetzt, ja, dann brauchst du im Endeffekt von den Vereinen, die teilnehmen, ja, sagen wir 4 Vereine, jeder hätte dann 6 Spiele. Dann brauchst du im Endeffekt, musst du dem Schiedsrichter 2 Schiedsrichter neu zur Verfügung stellen, die auch pfeifen. Also nicht nur Leute, die ihre 3 Pflichtspiele machen und dann wieder untertauchen oder dass Vereine sich freikaufen, weil sie nicht hier noch Leute finden. Du musst Leute stellen. Es muss Manpower da sein, sonst geht's nicht. Du brauchst eben auch Trainer, die jetzt schon C-Schein haben, weil eine komplette Ausbildung kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht.
Und wir haben ja jetzt schon die Problematik, dass ja nicht alle Spiele stattfinden können, weil wir Schiedsrichtermangel haben. Ne? Es gab ja schon einige Spiele auch letztes Jahr, die abgesagt worden sind, weil keiner sie pfeifen konnte. Und wenn wir jetzt noch zusätzlich die C-Jugend dazu haben, dann wird sich die Situation noch verschärfen.
Ja, oder die Schiedsrichter,
Definitiv.
ja, oder Schiedsrichter sind nur so verfügbar, dass du in 6 Spiele in 8 Wochen hast, wo du denkst, Alter, hat schon Grund, warum wir 9er melden? Weil wir so viele haben. Nein, weil wir so wenig haben. Und dann sollst du 6 Spiele in 8 Wochen haben? Ui, so eine Kleinigkeiten halt.
Ja, also wie gesagt, es wird happig. Ne? Man muss auch klären, Jungen und Mädchen zusammen lässt man nicht so, damit wir die Zahlen zusammenkriegen. Ne? Muss man alles nochmal überlegen, wie macht man das? Ja, nein. Und dann ist gut. Also es sind grundsätzlich lösbare Aufgaben, ist eine lange Liste, die man abarbeiten muss. Und da ist, also wie gesagt, Thema Geld. Ja, du kannst vielleicht einen gewissen Aufwand einfach mal entschädigen oder ein Dankeschön, dass du irgendwie mal mit Schnäckchen essen gehen kannst oder sowas. Aber wer da reingeht und irgendwie nach Stunden oder nach Leistung, die er sich vorstellt, bezahlt wird, also sorry, nicht in der Altersklasse.
Nee, nicht wirklich.
Ja,
Dann
manchmal
tut er
scheint
die
das.
an, die genauso sind, Nacherziehungsprojekt in der GFL kannst du dann machen, da kannst du 14 betreuen im Körper von Erwachsenen, da kannst du sie austoben.
Genau, Geld kriegst du bei Düsseldorf Panther.
Ich glaube, ja. Gibt es noch Fragen im Chat irgendwas?
Nö. Also das, was ich über Instagram bekommen habe, würde jetzt also alles sehr ähnlich klingen. Also der Großteil war schon der Meinung, dass die Verletzungsgefahr eben eine große Rolle spielt, und eben die Qualifikation der Trainer eine sehr große Rolle spielt. Also da triffst du auf jeden Fall auf offene Ohren. Und ich denke, weil wir auch beim Verbandstag gemerkt haben, das wurde teils sehr emotional vorgetragen, dass dort die Emotionen mal rausgelassen werden sollten und das Ganze sachlich und nüchtern zu betrachten. Du hast jetzt die Fakten geliefert und ich habe mir mal den Spaß gemacht, um euch auch zu zeigen, dass das eben kein okkultes Wissen ist, was man irgendwie in schwarzen Zirkeln irgendwie erwirbt. Nein, man kann auch einfach die KI fragen und kriegt dann ähnlich lautende Antworten, die Bobo uns hier heute auch geliefert hat. Also, das ist Wissen, das kann man erwerben, ohne jetzt seine Seele verkaufen zu müssen. Ohne jetzt deine Arbeit darin schmälern zu wollen,
Nein,
Bobo.
nein, 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 nee, nee, nochmal. Also ich benutze ja grundsätzlich auf Arbeit auch KI für so eine Sachen und die liefert dann halt auch Sachen an und da sage ich, okay, auf welche Studie beziehst du dich? Da musst du zwei, dreimal nachfragen, ja, und dann rufst du die Studie aus. Kannst in der Regel kommst du zumindest an die Zusammenfassung ran. Bei den meisten Studien im Kinder- und Jugendbereich, die waren alle offen, dann druck ich mir die aus. Die meisten sind auch nur 16, 18 Seiten lang und dann hast du die Fakten und Grafiken und alles da. Ne? Also du findest mit KI-Unterstützung geht das Ganze halt schneller. Trotzdem so ein paar Sachen oder gehst du manchmal über AFCA-Sachen oder wenn Sachen halt geschlossen sind oder du dich da registrieren musst, kommt KI natürlich nicht ran, ne? Wo du dich kostenlos irgendwo einloggen musst. Und ich bin sowieso auf so medizinischen Seiten halt drin von Berufswegen, wegen dieser ganzen orthopädischen Sachen. Von daher überschneidet sich das und von daher ist es an der Stelle in Anführungsstrichen für mich etwas einfacher. Ja.
Ja, vielen Dank, Bobo, für diese ganzen tollen Einblicke und ich hoffe, dass das hilft, das Ganze auch so ein bisschen einzusortieren und hoffe, dass auch hier wieder der Verband bzw. unser lieber Presi mitgehört hat. Liebe Grüße gehen raus. Dank uns später. Ja, wir sind ja hier auch ein Service-Podcast und ja, absolut.
Genau.
Bobo, du hattest mir noch Songs rüber geschickt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzugucken. Was hast du mir für Songs rüber geschickt, die ich in die Playlist hacke?
ja, es sind eher so Sachen, die ich in den letzten Jahren oder beim Training höre zum Entspannen.
Bobo kann
Einfach mal
entspannen.
reinhören. Ja, also hör dir die Musik an, dann weißt du, wie ich entspanne.
Aber was hast du mir da für Titel rüber geschickt?
Muss ich selber gucken, welche das
Okay,
waren. Ja.
dann trage ich es nach.
Genau, musste nachtragen. Das eine ist so ein Straßenmusiker, ein Englischer, den ich irgendwie in der Corona-Zeit aufgegabelt habe. Da ist ein kommerzielles Video von ihm drin. Das meiste macht er auf Straße. Cam Cole. Ich glaube, der war auch hier bei Ted Lasso mit drin. Ja,
Stimmt, da
und
war Straßenmusiker, der da mitgespielt hat und dann haben
genau,
sie da irgendwie eine
und
Party
der
gemacht.
macht halt wirklich Musik, ja, und hat inzwischen auch diese Philip Yiannis, My Way, muss man sich angucken, das Video. Und ja, ansonsten ist es halt einfache, ehrliche Musik, ja, und nicht so ein ausgesteuerter Hightech-Sound, ja, muss auch mal sein.
Und du guckst Serien, die Zeit hast du.
Was soll ich sagen? Entspannung funktioniert auf unterschiedliche Arten.
Ja, weil ich meine, Ted Lasso ist ja wirklich eine coole Serie. Die läuft, glaube ich,
Ja,
auf Apple
definitiv.
TV. Ja,
Genau.
ehemaliger American Football Coach, der dann nach England zieht, um dort einen englischen Fußballclub zu übernehmen. Sehr witzig. Und auch manchmal sehr rührig.
Das ja, also insgesamt hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Und es gibt ja jetzt auch eine vierte Staffel, wo er zurückkommende Frauenmannschaft übernimmt. Das nehme ich so als geheime Vorbereitung, weil ich gesagt habe, also wenn ich auf Rente gehe, ja, dann werde ich vielleicht auch noch mal gucken, ob ich im Frauenfußball auch noch mal was ranhänge.
Eieiei. Das wird
Oh,
also ohne,
da
also
sind wir
ich sehe,
gespannt dann auf deine ersten
ja,
Erfahrungen,
also ich sehe diesen Shitstorm schon kommen. Das willst du dir antun?
ne? Bernd hatte mich damals mal irgendwann eingeladen, ihn bei einem Camp zu unterstützen. Das war eine Erfahrung. Ja, und ich
Weekend
halte
Camps,
ja
ja, die waren legendär.
als Schiedsrichter ja auch Damenspiele. Das ist schon, wie soll ich sagen, anders. Aber ich traue mir noch nicht, wie soll ich sagen, die persönliche Reife zu ein ganzes Frauenteam zu haben. Ich denke, da brauche ich noch ein paar Jahre Lebenserfahrung und ich denke, das wird so mit meinem Rentenalter in Einklang zu bringen
Wenn
sein.
die Altersmilde kommt.
Ich gehe von so weit aus, ja. Ein
Aber
bisschen Gelassenheit braucht man.
dann müsstest du auch noch mal, ich glaube, deine Art der Kommunikation noch so ein bisschen anpassen.
Nein,
Ich denke auch,
überhaupt
aber
nicht.
ich habe noch ein paar Jahre Zeit.
Ja, man soll ja lernfähig bleiben, ne? Mal open-minded bleiben.
Ja, ne, also, aber jetzt so als Schiedsrichter, ne, denn dein Eindruck war, ich habe ja auch jahrelang dann auch Damen coachen dürfen, ne, und durch meine Holste. Wie ist denn so dein Eindruck von den Damen-Coaches, ne? Also, okay, ich bin Kategorie, die Frau spielt. Die anderen Kategorien.
Also vielleicht muss ich mal in der Öffentlichkeit ein Bild zurechtrücken. Ich habe ja damals mit mehreren, durch den Kontakt über Bernd, mehrere Damen dann überredet, C-Lehrgänge zu machen und dann auch in die Jugendauswahl als Trainerin reingeholt.
Ach, du warst das.
Ja, und tatsächlich der Erste, ja. Und grundsätzlich waren das gute Erfahrungen und die ganzen Bedenken, also nochmal. Auswahlspieler sind Schüler, die hatten gerade 10 Jahre Unterricht bei Klassenlehrerinnen, ihre Mutter kocht ihr Essen, die hatten kein Problem, dass eine Frau als Trainerin da stand. Was das Problem war, waren grundsätzlich männlichen Kollegen. Und grundsätzlich für einen Auswahltrainerstab kann ich sagen, dass inhaltlich sachlicher erarbeitet wird, wenn Frauen anwesend sind. Also dieses ganze klassische Männer-Bullshit-Bingo nach dem Training fällt erstmal weg. Man benimmt sich einfach sachlicher und kann gleich zur Sache kommen. Also als Auswahltrainer würde ich immer dafür sorgen, dass ich versuchsweise 2, 3, 4, 5, 6 Frauen im Trainerstab dabei habe.
Ich finde
Damit
das
Ruhe im
ja,
Karton ist. Oh.
und ich finde das ja auch sehr, ich finde das ja auch sehr toll, worauf man stolz sein kann in unserer Community, dass wir immer mehr Frauen in Trainerpositionen haben, wo andere Sportarten, wo zum Beispiel Bälle rumgetreten werden, noch nicht so weit ist. Ne? Das finde ich schon gut. Ich sag bloß, die Qualität des Frauensportes, Football, kann noch verbessert werden. Das liegt aber nicht immer an den Spielerinnen, sondern die Teams sind dann meistens auch nur so gut wie ihre Trainer.
Was soll ich sagen, ne? Also da ja, wie soll ich sagen, ich mich für Sachen einfach verantwortlich fühlen will, weil nur dann habe ich auch eine Chance, sie zu verändern. Genauso ist es, ne? Und ich meine, also was ja wirklich beachtenswert ist, wenn du dir Frauenfußball vor, weiß ich, 10, 15 Jahren angeguckt hast, dann waren es halt Frauen, die Fußball spielen. Und zwar gefühlt Frauen, die tagsüber auf der Straße zur Arbeit rumgehen und weiß ich, ganz normal sind und dann abends noch Fußball spielen und so sah das aus. Bisschen platt jetzt formuliert. Und dann kam halt irgendwann, dass soweit das Fußball ja Leistungssport auch Frauen, bla bla bla, und dass die Mädels dann auch in Sportschulen waren und dann auch die Entwicklung haben und plötzlich hattest du weibliche Athleten. Und dieser Übergang war halt teilweise relativ hart, wenn du gesehen hast, dass halt einfach von der Motorik da wirklich Athleten auf dem Platz laufen mit 18, 19, die dann welchen, die Mitte oder Anfang 30 sind und weiß ich, wie viel Bundesliga-Erfahrung haben, aber halt einfach nie diese Training und nie diese athletischen Fähigkeiten in ihrer Jugend antrainiert oder austrainiert bekommen haben, die dann ganz locker verdrängt haben. Es waren nur sehr wenige, die sich da durchsetzen konnten und heute sind es einfach auch im positiven Sinne, sind halt Profis. Ja,
Ja,
Punkt.
da sind wir im Football leider nicht, sowohl
Nein.
Männer als auch im Frauenfootball. Man sieht da halt schon sehr deutlich, die Damen, die dann noch den Effort mitbringen, zusätzlich ins Gym zu gehen, die dann wirklich auch aussehen wie Athleten und sich benehmen wie Athleten, die dann auch die Leistungsträgerin sind. Und die Damen, die es dann wirklich nur halt ja, mit zweimal die Woche halt wirklich hobbymäßig machen. Ne? Und davon haben wir leider noch so ein bisschen Großteil. Ich hoffe, dass sich das dann eben auch durch ein moderneres Coaching auch ändert, dass wir dann da auch wirklich ja, anspruchsvolleren Frauenfußball sehen in Zukunft.
Ja, also wie gesagt, biomechanisch ist das, also da gibt's, das ist eine Trainingssache. Ja,
Ja.
Punkt, fertig. Das muss man da gar nicht sagen.
Ja, super. Dann haben wir unsere anderthalb Stunden wieder sehr toll über die Bühne gebracht.
Unter zwei.
Letztes Mal waren wir bei 2,14, Carsten. 2,14, stell dir mal vor.
Boah, das ist ja wie früher fast.
Ja, wie früher, genau.
Ja, nur zu zweit.
Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wir Bobo vielleicht nicht nochmal an anderer Stelle hier hören, um die vorgeunkte Trilogie irgendwann mal voll zu machen oder sogar mehr. Weil von dem Fachwissen können wir in unserem Meinungspodcast ja nur profitieren. Und das Gute ist ja, Bobo kann man hier im Mikro irgendwann vor die Nase stellen, der rockt das Ding und wir nicken das dann ab. Nö, aber ich muss sagen, diesmal war es ja auch, also ja, letztes Mal war ein bisschen mehr monologisiert. Ja, heute trotzdem viel Redeanteil, aber trotzdem ein gutes Gespräch und vielen Dank dafür.
Danke dir.
Ito.
Und ich bin nächste Woche nicht da, Carsten wahrscheinlich auch nicht. Wir machen eine Woche Pause. Dann müssen wir mal gucken, ob wir Ostern noch irgendwas machen. Schauen wir mal, dann müssen wir mal ins Zwiegespräch gehen und dann wünschen wir euch erstmal bis dahin alle Tüte. Ja, bleibt gesund und schreibt uns, liked uns, abonniert uns, was auch immer. Bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
So, Carsten, du machst aus.
Ich habe ausgemacht, ja. Oh, Gott sei Dank hat der Husten sich erst am Ende gemeldet. Ui.
Ja, haben wir das Thema doch gut beleuchtet.
Ja, ich denke auch. Ne? Also da sind hier noch Ansätze drin, dass halt auch das, was Fuhrt auch haben wollte, in Anführungsstrichen so ein bisschen öffentlicher Druck dahingehend entsteht. Aber wie gesagt, eben auch das Feedback aus der Gruppe hat ja schon gezeigt, den Leuten ist halt klar, im Bereich Kinder und Jugendliche, da muss was. Was genau vielleicht nicht, ist aber muss aber auch der Einzelne ja nicht wissen, dafür macht man dann halt eine Trainerausbildung und schustert den ganzen Scheiß zusammen. Und vielleicht reicht das auch als Ansatz, dass wir irgendwas über einen deutschen Verband regeln können. Also gerade zum Beispiel Feldbreite würde ich über einen deutschen Verband so BSO-mäßig gerne regeln, dass man halt sagt, im Jugendbereich, damit halt auch irgendwann vergleichbare Sachen und Auswahlen und so möglich sind.
Mhm.
Ja, und dass man da also einfach mit den Erfahrungen, die man aus anderen Altersklassen hat, eben auch sagt, so
ja, das macht ja doch überhaupt keinen Sinn, bei 9er oder 5er über die volle Feldbreite zu gehen.
Das ja, erstens Quatsch. Das, aber beim 5er-Football hatten wir noch den Spaß gehabt, dass die Feldbreiten ja von bis ging, sodass du teilweise ein etwas sehr, sehr quadratisches Feld auf einmal hattest. Oder ein sehr, sehr schmales Feld. Und da hast du, cool, also nach Heimspielen kann ich ja nach Playbook theoretisch kreiden.
Ja, also ich habe mir eine ganz einfache Lösung ausgedacht, weil die Vereine natürlich immer sagen, okay, wir haben jetzt viele Kunstrasenplätze hier in Berlin, wir wollen jetzt nicht noch eine Linie rauf, wo du sagst, nee, es reicht, wenn wir da ein paar Hütchen oder diese Gummiteile hinlegen. Das reicht ja aus. Ne? Es geht ja hier nicht, es geht ja hier nicht um NFL-Endspiel. Ne? Und was noch viel wichtiger ist, ja, also normal ist hier in Berlin ein Feld 45 bis 50 Meter breit. Alle Felder haben aber die 9-Meter-Markierung und wenn ich halt von 50, ja, Gesundheit, ja, und wenn ich halt von 50, 2 mal 9, also 18 abziehe, bin ich bei 32 Meter. Die Amerikaner spielen mit 8er Football so auf 8, 20, 30 Yards, wo ich sage, naja, wenn wir 9er machen und auf 32 Meter spielen, von der Mitte spielen, dann ist 16 Meter zur Seitenlinie, reicht für Footballspielen aus und reicht aus, um nicht Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Und die ist halt sind jeder, da. Und jeder hat eine 9 Meter Markierung auf dem Platz.
Ja, krass.
Also, dass du sagen kannst, okay, dann ist es Thema auch, ne? Und Länge würde ich zum Beispiel, ich will vermeiden, dass wir so Two-Point-Play und Dinger reinhämmern ne? Oder mit physischer Gewalt spielen, sodass ich sage, nach dem Touchdown wird immer gekickt und die Overtime würde ich dahingehend regeln, ist ein reiner Kick-Wettbewerb. Da wird nicht mehr gespielt, weil die Kinder sind durch. Es gibt keine Verlängerung in dem. Die Kicker, ja, so das Schlimmste, was da passieren ist, eine Oberschenkelzerrung, meinetwegen. Ja, aber ansonsten machen die einen Kick-Wettbewerb und da wird ein Snap schief gehen oder einer wird daneben kicken und dann ist gut.
Ich fand es immer faszinierend, dass ich gesehen habe, dass bei irgendeinem Fünfer-Turnier die Kids fast so viele Plays haben, als wenn sie selber spielen würden. Nach ganz normal 4x12 Minuten oder so.
Ja, genau. Also völlig, völlig irre. Ja, wie ich gesagt habe, wir spielen 2x30 Minuten nach Zeit und die letzten 2 Minuten machen wir nach Football. Wir machen nicht mit Quarter wechseln, weil das einfach nicht nötig ist bei 30 Minuten. Ja, und du machst eine Halbzeitpause und dann haben sie das, was sie in allen Altersklassen auch haben. Wenn du Fußball-C-Jugend dir anguckst, die spielt zweimal 30 Minuten. Handball zweimal 30 Minuten. Basketball zweimal 30 Minuten. Warum sollten wir jetzt irgendwas anders machen? Ja, also darum, wir müssen nichts neu erfinden. Ja, und je mehr wir uns an Sachen orientieren, die es schon gibt, desto sicherer ist das und desto leichter lässt es sich rechtssicher verkaufen und verpacken.
Ja.
Ja, wenn wir da irgendwelche eigenen Regelungen machen oder eine spezielle Jugend-Tackle-Technik, die nur in Südberlin gibt, wenn der Aszendent im Krebs steht, ja, dann, also.
Ja, das ist, ach du, die landeseigenen Neuner-Regeln und so weiter und so fort. Ich meine, Gott. Ach,
Ja,
ich würde es so Deutschland weitergeben.
die nächste Folge können wir dann mal über die Mitgliederversammlung da machen, über die Dinge, die da
Genau, ne?
besprochen
Bis
wurden.
dahin sollte dann draußen sein, dann kann man sich ein paar Sachen auch angucken und ein paar Sachen auch schon mal nochmal vorrecherchieren. Dann kann man auch mal ein paar kritische Fragen stellen, ne? Also fünf Trainer, die irgendwie, weiß ich, 30, 40.000 Euro kriegen und wir haben die Hälfte der Jugendlichen. Also da geben sich einfach Fragen.
Okay.
Ne? Oder so Konstellationen. Ja, nochmal, die Jungs sind in meinem Verein und persönlich mag ich die, aber das kann nicht sein, dass Kunert Jugendwart ist und unser A-Jugendtrainer und unser Männer-Headcoach dann die beiden anderen sind, die als Dozenten auftreten und Prüfungen abnehmen.
Ja, das hat ein Geschmäckle.
Ja, definitiv. Ja, und sowas macht man einfach nicht. Ja, also man verteilt es immer. Du musst auch gucken, dass du Brandenburger irgendwie reinziehst oder sowas. Das ist einfach Verbandspolitik. Ja, und was mich ein bisschen nervt, ist dann halt, dass Leute wie Tosch, der ewig dabei ist, dann so eine Sachen zulässt und dadurch wieder irgendwelche Geschichten entstehen, die halt vermeidbar sind.
Die
Ja,
Brandenburger
das
fühlen
ist.
sich ja immer schon nicht richtig ernst genommen.
Ja, und auch oft zu Recht, muss man auch einfach sagen. Wenn du sowas hörst, dann kannst du wieder sagen, ja, was soll das? Also wie kann man so dämlich sein und so eine Sachen, die wir auch alle schon mal anders geregelt hatten. Das war alles schon mal anders geregelt und damit eben auch genau so eine Sachen nicht passieren. Also wo du sagst, also warum habt ihr das wieder geändert? Was ist denn der Grund? Und jetzt plötzlich ist auch noch Kohle im Spiel.
Oh
Ja, da was
ja, mit
mal,
Kohle wird alles schwieriger.
Definitiv, ne? Also gönnen können, ja, nicht, wenn ein anderer was kriegt und ich nicht, ne? Dann ist gönnen können schwierig.
Dann
Ja.
brechen wieder diese alten Vereinskonflikte wieder auf.
Genau, ne? Und Abwerbung im Jugendbereich ist ja überhaupt nicht unter Kontrolle mehr. Ja,
Es war mal unter Kontrolle.
es war zumindest mal deutlich ruhiger ein paar Jahre, also nicht wirklich, aber wir hatten, als wir diesen Druck hatten, dass es die NFL Europe noch gab. Und wenn du halt aus der Jugendauswahl rausgeflogen bist wegen Abwerben oder irgendetwas, dann war klar, dass du halt nirgendwo reinkommst. Auch bei den Thunder Games nicht mehr als Helfer reinkommst und so weiter, sodass die Jungs gesagt haben, okay. Und du hattest halt Leute, ja, für so eine, ja, ist ja nicht umsonst, dass ich so beliebt bin. Ich habe mich halt auch klar beim Training im Abschlusshuddle bei jedem Verein auf den Platz gestellt, habe gesagt, keiner wirbt ab. Und wenn einer abwirbt, dann, solange ich Landestrainer bin, spielst du hier nicht mehr Auswahl und die Trainer coachen nicht mehr in der Auswahl. So einfach ist es. Und liefer mir einen Grund, gib mir einen Grund und dann probier aus, ob ich es mache oder nicht.
Ja, das letzten 20 Jahre in Nordrhein-Westfalen habe ich das sowas nicht mitgekriegt. Nope.
Definitiv, ja. Also ich war ja 2009 in der NRW Auswahl und habe mir da ein paar Sachen angeguckt, als ich in Hamm war. Also an Freund Kegelmann hatte ich auch ein paar Fragen. Sprengwald hatte mich ja zu einer Jahreshauptversammlung von NRW eingeladen. Die lief schon ein bisschen anders ab als die Berliner Versammlung, aber so ein paar Sachen mit so einem leichten Geschmäckle gab es halt auch.
Ja, also das habe ich in Nordrhein-Westfalen inzwischen gelernt. Ne? Das ist alles ein
Ein paar
bisschen,
Achsen, ja.
aber sowas von. Ne? Also da sind so Versammlungen in Berlin, die waren etwas ungeschmeidiger. Und egal in welchem Bereich. Ne? Aber hier in einer Rheinschiene, ja, ist ja bald Karneval.
Gut, meine Lieben.
Alles klar.
Juti,
Dann
dann haue ich
sage ich
schön
dir
ab.
wieder Bescheid, wenn der Podcast hochgeladen ist. Und dann, ja, wir bleiben dann natürlich in Kontakt.
Auf alle Fälle.
Dann habt
Ich
einen schönen
wünsche euch
Abend,
was.
Jungs. Tschüss.
Danke.
Bis dann. Ciao,
Ciao.
ciao.
Tschüss.
Coach Potatoes. Tschick, tschick.